In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues? Sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. This city's always got a promise for you. Might be a lie, an illusion, but it's there, just around the corner, and it keeps you going. It's a city of dreams, and I'm a big dreamer.
Ihr hört Cutscenes, den kritischen Gaming-Podcast mit Stefan Fasold.
Hallo.
Florian Reisland.
Hallo.
Okay, gut, jetzt ist hier irgendwie die Anmoderation abgeschmiert. Naja, egal, patchen wir einfach nach. In unserem vorerst letzten Gaming-Podcast geht's um das riesengroße Cyberpunk-Open-World-Rollenspiel Cyberpunk 2077 von CD Projekt Red mit Keanu Reeves und ich bin Christian Eichler. Hi. Ja, und das ist tatsächlich so ein bisschen die nachgepatchte Version, Version 1.1 vielleicht dieser Folge, denn wir haben schon mal fast 2 Stunden über Cyberpunk 2077 geredet, aber nicht nur das Spiel ist verbuggt, sondern auch unsere Aufnahmetechnik, eine Spur war Schrott. Und deswegen nehmen wir jetzt nochmal auf, wirklich mit ganz neuen technischen Möglichkeiten. Also wir sind jetzt auch wieder einen Schritt weiter, wir sind ja in einem Programm verbunden, wo ich aufnehme. Jeder nimmt in diesem Programm nochmal selber auf und nochmal eine extra Spur. Also vielleicht können wir es sogar in irgendwie Dolby Atmos oder so später hochladen, mal gucken. Schön, dass ihr beide da seid, Stefan und Florian. Ich stelle dir trotzdem nochmal die gleiche Frage wie letztes Mal am Anfang. Stefan, findest du das Leben in Deutschland 2021 in der Pandemie futuristischer oder mit Keanu Reeves mit dem Roboterarm in Night City rumhängen?
Ja, was heißt in Deutschland? Ich bin ja seit einigen Tagen jetzt schon komplett im Cyberspace gefangen und spiele nur noch Cyberpunk, um euch auf die Folge vorzubereiten. Hab mir am Sonntag die Haare kurz geschoren, viel zu kurz aus Versehen, weil die Friseure zu haben, genau wie im Spiel eigentlich. Ja. Und ja, freue mich jetzt mit euch über den, ja, über dieses Spiel und über Cyberpunk zu reden.
Ja, Florian, wie ist es bei dir?
Ja, ich glaube auch immer noch, dass Deutschland 2021 viel futuristischer ist als das Spiel. Ganz kleine Mechaniken natürlich, wie diese Anrufe, die NPCs, alles so, bleibt hinter den Erwartungen zurück natürlich. Aber wenn man sich so ein bisschen umguckt, was gerade so in Planung ist, wer was so durchsetzen möchte und so Utopien hat, ohne dazu zu weit vorwegzugreifen, in Deutschland ist auf jeden Fall futuristischer.
Ja, wir haben auf jeden Fall schon das Gefühl, finde ich, mittlerweile. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gab ja auch immer, ne, dieses, was 100.000 Mal immer überall zitiert wird von Francis Fukuyama, Ende der Geschichte und sowas, ne, dass man irgendwann dachte, so die liberale Demokratie, die gewinnt irgendwann, der Kapitalismus wird dann irgendwann alle sozialistischeren Systeme schlagen und so weiter. Es gibt keine neuen Erzählungen mehr und ich dachte auch immer so in meiner Jugend, ja gut, was ist denn jetzt eigentlich irgendwie? Wir haben irgendwie so mehr oder weniger alles, klar, dritte Welt oder beziehungsweise globale Süden krass ausgebeutet und so weiter, aber irgendwie so bei uns passiert irgendwie nichts und dann auf einen Klimawandel, irgendwie der ganze Rechtsruck, die ganzen Geschichten und ich habe irgendwie halt gestern Morgen Radio gehört und da auch nochmal so kurz gedacht, erstmal fangen die Nachrichten bei uns jetzt jeden Tag mit den neuen Infektions- und Todeszahlen an, also wirklich natürlich wie in so einem postapokalyptischen Film und dann auch direkt die zweite Nachricht war irgendwie, ja, der Nachrichtenkonzern Twitter hat jetzt irgendwie 20.000 Profile von QAnon-Anhängern geblockt, die daran beteiligt waren, irgendwie den Sturm aufs Kapitol des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump, so des Medienmoguls, vorzubereiten und sowas. Und da dachte ich, jo, das könnte auch bei GTA 5 oder irgendwie bei Cyberpunk auch auf jeden Fall im Radio vorkommen, so eine Nachricht. Also ja, wir leben natürlich mittlerweile vielleicht sogar auch schon in der Simulation, aber auf jeden Fall ein bisschen in diesen dystopischen Zukunftsvisionen, die doch auch weiter sind schon als vieles, was bei Cyberpunk uns gezeigt wird, also zumindest in dem Spiel, weil das ja sehr auf diesen 80er-Fantasien basiert und ja, von Social Media oder Instagram oder Streaming oder sowas haben die Leute nichts gehört, ne, bei Cyberpunk. Da ruft man sich an, da schreibt man E-Mails, da liest man auf dem Tablet ein E-Book. Also das ist alles noch nicht so weit, aber dazu kommen wir gleich. Stefan, erstmal zurück zu dir. Du machst 3 Sachen hauptsächlich, neben dir eine neue Frisur zu beschaffen. Du bist Historiker einmal, du hast einen Podcast Sprawl Radio, bei dem ihr über Cypher-Literatur redet und praktisch-theoretisch, da geht's um Wissenschaft. Ne, kannst du das nochmal so einmal zusammenfassen, Wie bist du Historiker geworden und warum diese Podcast-Projekte?
Ich bin Historiker geworden, weil ich das studiert habe und bin dann quasi an der Uni geblieben oder habe dann ein Angebot bekommen, da zu bleiben. Das hat mich auch gefreut und ich promoviere jetzt zur Geschichte der Auktion im 19. Jahrhundert. Also ist gar nicht verwandt mit den erwähnten Projekten, beziehungsweise mit praktisch-theoretisch ein bisschen. Das mache ich mit einer lieben Kollegin, Rebecca, zusammen. Und wir haben uns gedacht, dass wir auch Lust auf Wissenschaftskommunikation haben und ja, sprechen damit größtenteils jungen ForscherInnen, NachwuchsforscherInnen über deren aktuelle Forschung und Projekte. Passend zum Thema haben wir auch in einer der letzten Folgen mit Janina Loh gesprochen zum Thema Trans- und Posthumanismus. Genau, kann man sich mal anhören nach dieser Folge, wenn man da Bock drauf hat. Ist unsere Folge im November gewesen. Ja, und Spoil Radio.
Welche Uni ist das?
Uni Bielefeld. Ach so, Janina Loh ist an der Uni Wien, aber wir sind an der Uni Bielefeld.
Ja.
Ja, und Spoil Radio ist entstanden, weil ich Lust hatte auf mehr Podcasts und auch Lust hatte, mal mehr zu lesen, abseits von der historischen Literatur. Hab dann mit einem sehr guten Freund Alex, viele Grüße gehen auch an den raus, dieses Projekt gegründet, in dem wir uns Sci-Fi-Literatur ergründen wollen. Ich kannte noch gar nicht so viel, nicht mal die Klassiker wie Dune oder eben Neuromancer. Das ist unsere erste Staffel, ist von diesem Buch bestimmt, also von der Trilogie.
Habt ihr mehrere Folgen drüber gemacht, ne?
Wir haben über das erste Buch, haben wir, glaube ich, 6 Folgen gemacht. Also wir besprechen das sehr detailliert, aber auch nicht nur quasi Gelaber über das Buch, sondern wir versuchen uns auch ein bisschen was anzulesen. Ist also ja ein sehr in die Tiefe gehender Podcast über Cyberpunk und eben die Sprawl-Trilogie. Und die zweite Staffel fängt dieses Jahr an. Das ist aber eine Überraschung, über was wir da reden.
Genau. Ja, jetzt irgendwas ganz Dummes, so Star Wars.
Nee. Wir bleiben quasi bei dieser New Wave of Sci-Fi, die ja dann auch nicht zuletzt durch diese Cyberpunk-Bewegung angestoßen wurde. Also Philipp K. Dick besprechen wir ja bald mit dir, Florian, ein, zwei Wochen. Freuen wir uns auch drauf. Genau, sowas ist eher unser Metier. Also jetzt weg von den Space Operas hin zu ein bisschen, sage ich mal, anspruchsvoller, tiefgründiger Sci-Fi.
Ja, diese, wie heißt die, New Wave of Sci-Fi? Nee.
So nennen wir es zumindest, ja. Also wie gesagt, wir sind jetzt ja auch keine totalen Profis, aber wir haben uns mittlerweile ein bisschen Wissen drauf geschafft. Und ich würde mal sagen, dass diese New Wave angefangen hat mit Autoren wie Philip K. Dick oder H.N. Ellison, die dann eben ähnlich wie die Cyberpunk-Literaten dann in den 80ern so ein bisschen eine persönlichere Ebene reingebracht haben, weg von Reisen durch den Space, sondern eher in den Inner Space. Und vielleicht auch ein bisschen dystopischer und eine nähere Zukunft beschreiben. Und da setzen wir quasi auch an. Ich kann jetzt nicht sagen, wie das in der 6. Staffel dann aussieht. Wir haben ja gerade erst angefangen im Juli. Aber das ist eher das, was mich auch so interessiert. Also diese Art von Literatur.
Ja, ich fand interessant bei der Recherche noch, dass auch J.G. Ballard dazu gezählt wird, zu dieser New Wave. Mhm. Und der unter anderem halt Crash geschrieben hat. Da haben wir schon in der Cronenberg, im Cronenberg Special, also falls ihr den Podcast unterstützt, gibt's ja immer so Specials über Gesamtwerke von RegisseurInnen und da haben wir drüber geredet. Dann gab's ja High Rise, diesen Film, der auch auf einem seiner Bücher basiert, ne? Also fand ich nochmal ganz interessant, dass der auch so wichtig ist und dass die auch gesagt haben, quasi in diesem einen Magazin, das sie hatten, sie wollen irgendwie so neue Arten von Erzählungen. Also was kann man eigentlich noch erzählen, ne? Neben der klassischen Science Fiction, und dann geht's eben viel um Drogen, die sexuelle Revolution und so weiter, ne? Aber auch natürlich um Punk und Hackertum und so weiter. Und genau, darum geht's dann auch natürlich heute so ein bisschen. Florian, schön, dass du auch da bist. Du machst ja SS Akimbo, den YouTube-Kanal. Macht ihr da eigentlich noch ein Video zu Cyberpunk oder seid ihr ausgebrannt? Denn es gab jetzt ein super witzig, ich glaube so fast parallel, als wir die Folge gestern aufgenommen haben, Artikel auf Kotaku, der heißt Cyberpunk einen Monat später quasi, und man hat wirklich das Gefühl, dass das Thema so hoch gehypt war und man dachte, es würde so wichtig werden und jetzt schon völlig veraltet ist. Also jemand hat das auf Twitter geteilt mit "feel old yet" und ich dachte, ja, irgendwie. Macht ihr noch ein Video, Florian, oder ist das Thema schon durch?
Ja, das mit dem Hype und dem Abflauen danach ist ein bisschen so wie mit dem 18-Kurs von CD Projekt Red, der ja danach auch ein bisschen baden gegangen ist. Ob wir noch eine Folge machen? Ja, eventuell mache ich noch eine Folge, die dann das so ein bisschen gebündelt meine Perspektive darstellt. Erstmal geht es jetzt hier ums Gespräch. Also das ist mir auch, ich glaube, dass man Cyberpunk besser verstehen kann. Deswegen haben wir auch versucht, das zu streamen und da in Interaktion diese ganzen Entscheidungen zu treffen, weil es ja ein Rollenspiel sein soll. Weil man dann viel besser diese, die Nachricht vom Spiel, die Ideologie aufbrechen kann, jetzt hier im Gespräch oder auch im Stream, als wenn ich so ein Video mache. Das ist natürlich auch möglich, aber ich finde das ein bisschen spannender, einfach in diesem Austausch. Weil da ja einfach jetzt auch beim Spiel wie wir später sehen werden, nicht alles ganz so eindeutig ist. Und also ganz offensichtlich nicht eindeutig. Und genau, ich weiß noch nicht, ob wir eine Folge machen. Mal sehen. Es gibt so viele Spiele, wenn ich das noch kurz anfügen kann, die ich lieber besprechen würde, weil ich auch das Gefühl habe, letztes Jahr, also seitdem wir das jetzt eigentlich machen, habe ich nur kritisieren dürfen. Und zwar alles runtermachen dürfen, weil nur gefühlt Mist rausgekommen ist, bis auf so ein paar einzelne Titel. Aber die ganzen Perlen, die da noch rumliegen, die würde ich viel lieber besprechen. Deswegen weiß ich noch nicht ganz, ob ich mir die Zeit dafür nehme.
Und bevor es weitergeht, hier wie immer der Hinweis, dass es Cuts auch 2021 nur gibt, weil es sehr, sehr viele Leute gibt, die uns finanziell unterstützen. Und ein Jahr lang haben wir schon über die Gesamtwerke von ganz großen und auch ein bisschen kleineren Regisseuren und Regisseurinnen gesprochen. Falls ihr auf diese ganze Bibliothek zugreifen wollt, dann müsst ihr 3 € im Monat zahlen. Das geht auf steadyhq.com/cuts. Dann kommt ihr auch direkt auf unseren Discord, wo wir jeden Sonntag zusammen einen Film schauen. Und ihr kriegt noch unsere Mailback-Folgen. Darin reden Lukas und ich immer über Film-News in der aktuellen Folge, zum Beispiel über diese ganze Disney-Investors-Konferenz, wo 10 neue Star Wars-Serien und 10 neue Marvel-Serien und so angekündigt worden sind, aber auch über ganz andere Fragen, zum Beispiel, ob es mehr Filme in der Schule zu schauen geben sollte, also Filme und Bildung, hängt das eigentlich irgendwie zusammen, muss man da was machen? Die komplette Antwort auf die Frage gibt es im aktuellen Mailback und das kriegt ihr, wenn ihr Cuts unterstützt. steadyhq.com/cuts ist da die Adresse. Danke an alle, die das schon machen und jetzt geht's weiter mit Cyberpunk. Aber jetzt haben wir die Zeit und reden über Cyberpunk, genau. 2077. Ich habe gesagt, vorher als letzte Folge Cuts sehen, weil ich so einen kleinen Neujahrsvorsatz habe, den ich aber bestimmt nicht durchziehen werde, aber auf jeden Fall habe ich jetzt noch so die Idee und es ist keine Videospiele zu spielen in diesem Jahr, beziehungsweise mich nicht so viel einfach mit dieser ganzen Thematik zu beschäftigen. Ich habe das lange Jahre gemacht, ich habe natürlich in meiner Jugend gespielt, dann war ich irgendwann eine Zeit lang wieder raus und dann kam das irgendwann wieder so zurück und habe immer auch überlegt, ob Games-Journalismus für mich vielleicht eine Richtung ist, in die ich gehen möchte. Dann natürlich bei Detektor FM Rush gemacht, diesen Gaming-Podcast, 2 Jahre lief das, glaube ich, das Projekt mit Giga Games zusammen und dann aber irgendwie so gemerkt, irgendwie komme ich nicht so richtig rein in diese Industrie oder in den Journalismus da, weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, es gibt so ein richtig super gutes Gaming-Magazin, wo man wirklich auch so viel Geld verdienen kann, dass man halt davon normal leben kann irgendwie und dann nicht nur halt so Presse, nicht so Industrieberichterstattung die ganze Zeit macht oder Previews schreibt oder weiß ich nicht. Und jetzt, Florian, wir haben uns irgendwann mal zusammengesetzt und auch überlegt, könnte man Cutscenes vielleicht ein bisschen größer aufziehen oder sowas, so ein Gaming-Podcast, aber dann hab ich vor allem festgestellt, dass mich ganz viele Themen nicht interessieren. Also Wenn man das Format regelmäßiger machen würde nächstes Jahr, wo ich dann so dachte, okay, darüber muss man vielleicht nichts machen, darüber nicht. Und deswegen ist es erstmal für mich so ein bisschen auf Eis, aber wenn natürlich dann irgendwie Elden Ring doch kommt oder Silksong oder irgendwas anderes, dann spiele ich das natürlich trotzdem und vielleicht machen wir dann auch wieder eine Folge, aber erstmal geht's hier dann wieder über Filme und vielleicht auch über Serien und so weiter in diesem Podcast. Ganz kurz zur Erklärung für alle, die nicht spielen, warum machen wir jetzt eigentlich das? Im Discord hat auch jemand geschrieben, warum macht ihr jetzt dieses Spiel schon wieder so ein AAA-Spiel und keine Ahnung was. Cyberpunk 2077 hatte schon, bevor es jetzt nach einem Monat der krasseste Schnee von gestern scheinbar ist, eine große Rolle in der Videospielberichterstattung. Es war ein großes Hoffnungsspiel und es hat viele Versprechen gemacht, die Gamer, Gamerinnen total interessant fanden. Und zwar ein Cyberpunk-Open-World-Spiel zu sein. Also was genau Cyberpunk ist, können wir gleich nochmal besprechen, aber wir kennen ja Filme wie zum Beispiel auch das 5. Element oder Blade Runner oder sowas. Wir kennen diese dystopischen Neon-Zukunftsvisionen, die auch jetzt ja immer noch in der Popkultur total wichtig sind, ne? Also wir haben so Retro-Synthwave ewig lange gehabt, solche Soundtracks. Es ist immer noch so, dass viele so 80er-Synthesizer-mäßigen Klänge wir in großen Film-Franchises haben. Ich denke, es ist nicht Zufall, dass hier Keanu Reeves drin ist. Einmal, weil er natürlich bei Johnny Mnemonic mit dabei war, dann natürlich bei Matrix, aber weil John Wick auch schon so ein Cyberpunk-Stil auf jeden Fall ein bisschen hat, ne, mit diesen starken Neonbeleuchtungen, mit dem Soundtrack und so weiter und so fort. Also sowas hatte man, glaube ich, in dieser Form, wie man es jetzt bei Cyberpunk sehen wollte, noch nie so richtig gesehen. Also quasi, was ich mir immer vorgestellt hatte, GTA mit fliegenden Autos. Warum gibt's das eigentlich noch nicht so? Und das ist natürlich das jetzt auch nicht geworden, aber man hatte sich sowas eigentlich immer schon mal gewünscht und dachte, gut, das macht irgendwie niemand. Wahrscheinlich ist es einfach zu aufwendig oder sowas zu machen. Mal schauen, ob es irgendwann mal jemand bringt. Und CD Projekt Red hat das halt irgendwie so vor 7 Jahren oder so angekündigt. Wir arbeiten an diesem Spiel. Dann gab es einen Teaser-Trailer. Und Cyberpunk 2077 basiert eben auf Cyberpunk 2020, so ein Tabletop-RPG. Das wiederum auch auf William Gibsons Neuromancer basiert, über das Buch habt ihr ja so lange gesprochen, da in eurem Podcast, Stefan. Und warum haben Leute denen das zugetraut? Weil CD Projekt Red sich gemausert hat, ne, über die letzten Jahre zu einem der wichtigsten und größten Entwicklungsstudios eigentlich der Welt und auch zu einem mit dem besten Ruf eigentlich bis jetzt, nachdem dieses Spiel so viel Kontroversen nach sich gezogen hat. Also die haben ursprünglich mal ganz früh damit angefangen, daher auch noch dieser Name CD Projekt, mit Spiele, die in Polen nicht verfügbar waren, da einfach zu vertreiben. Das ist später dann daran gegipfelt, dass sie einen eigenen Steam-ähnlichen Gaming-Laden im Internet haben, GOG.com, wo man halt auch ganz viele alte Spiele, die lange verschollen waren, die lange nur auf schlechten oder auf alten Rechnern noch liefen, aber nicht auf neuen, halt jetzt runterladen und kaufen kann. Und dann haben sie sich natürlich einen Namen gemacht über die Witcher-Spiele, also Witcher 1, damals so PC-Rollenspiel, und dann Witcher 2 später, das hatte auch noch eine Konsolenversion, war dann schon größer, hatte, stimmt, das habe ich letztes Mal gesagt, das will ich aber auch nochmal sagen, Witcher 2 hat eine interessante Sache, dass man in der so ersten Drittel des Spiels eine Entscheidung treffen muss und dann sich der nächste Akt komplett unterscheidet, je nachdem, welche Entscheidung man getroffen hat, kommt man in ein ganz anderes Gebiet, trifft ganz andere Charaktere, die Story spielt sich völlig anders ab. Das ist etwas, was in Gaming fast nie gemacht wird, weil es unheimlich aufwendig ist. Also Entscheidungsfreiheit wird ja immer so als etwas suggeriert, was ganz toll ist, aber meistens finden wir in Spielen Entscheidungsfreiheit, also à la töte ich den oder fange ich mit dem eine Beziehung an oder sowas, gibt's meistens nur am Ende von Questlinien oder am Ende von Spielen, weil dann das nicht mehr weitererzählt werden muss, ne? Also dass man dann da irgendwo anders hinläuft und so weiter. Oder aber in alten Spielen, wo das sich nur in Dialogen abgespielt hat einfach, ne, wo man jetzt nicht da viel ausbauen musste, neue Cutscenes drehen musste und so weiter. CD Projekt Red hatten sich das mit Witcher 2 halt immerhin mal getraut und dann kam irgendwann Witcher 3 und das ist das Spiel, was ihren Ruf komplett gefestigt hat, weil das halt von diesem Studio ein unfassbar aufwendiges Open-World-Rollenspiel war mit tollen Nebenquests, toller Vertonung, das relativ früh auch noch so in dieser letzten Generation gekommen ist, ne, bei der PlayStation 4. Und hatte zwar auch schon so ein paar Bugs zum Start, aber Leute dachten, okay, krass, die haben sich so doll weiterentwickelt, wirklich von Spiel zu Spiel. Und jetzt machen die ein Open-World-Rollenspiel, Cyberpunk-mäßig, mit noch Keanu Reeves in der Sprechrolle, wow, und auch so komplett gemocapped und weiß ich nicht was, wie krass ist das denn? Größtes Hype-Spiel gewesen auf vielen E3s und so weiter, alle haben darauf gewartet und wirkte lange wie ein sympathisches Entwicklerstudio, weil die denen wirklich so vielleicht daran gelegen war, ganz tolle Projekte zu machen, also ganz lange an einer Sache zu arbeiten. Deren Spiele haben keinen Kopierschutz, ne? Also wenn man da auf GOG.com Cyberpunk kauft, kann man es theoretisch einfach an Freunde, Freundinnen aber weiterschicken. Da ist nichts irgendwie drauf, das kann man einfach so halt, könnte theoretisch jeder, jeder installieren. Und jetzt ist es rausgekommen. Die Frage, ob es ein Rollenspiel ist, müssen wir gleich dann selber beantworten. Aber es ist so, dass man in diesem Spiel, also es ist aus der Ego-Perspektive eigentlich ein Schleichshooter mit einer Story, die sehr kinohaft verfilmt ist eigentlich. Und wir ganz viele Schauspieler tatsächlich haben, die gemocapped wurden, die uns da von dieser Welt erzählen. Wir sind in einer großen Stadt, Night City ist das. Und man kann am Anfang wählen, ob man entweder Nomad ist, also von draußen aus der Stadt kommt, ob man Street Kid ist, also innen in der Stadt aufgewachsen ist, oder Corpo, in so einer großen Corporation da gearbeitet hat, und man wird dann da reingezogen, soll so einen ganz krassen Heist machen, soll so einen Microchip stehlen von einer großen Firma, der geht aber kaputt, also muss man sich den selber einpflanzen, damit er überlebt, und auf diesem Chip ist das Bewusstsein von Johnny Silverhand, so ein antikapitalistischer Rockerboy, eben verkörpert von Keanu Reeves, der einem dann im ganzen Spiel beiseite steht als so eine Art Hologramm oder Vision, also immer auch kommentiert, was man so macht, und damit kriegen sie es natürlich hin, dass es immer, ja, dass man immer so das Gefühl hat, jemand ist auch mit dabei, ne? Und das ist, glaube ich, eine Lehre, die viele AAA-Studios vielleicht von Naughty Dog damals übernommen hatten, also beim letzten God of War war das ja so, dass man da zu zweit ist, bei Last of Us ist es ja so, bei dem Batman Arkham Knight war das so, dass der Joker auch mit dabei ist und so weiter, und so ist das dann hier jetzt eben auch. Und was macht man? Man macht so Aufträge, ne? Aufträge für so verschiedene Fixer und hauptsächlich Ballern und Schleichen. Und CD Projekt Red hatte eben aber versprochen, dass das ganz komplex ist. Also, dass wirklich jede Mission auf 100.000 verschiedene Arten gemacht werden kann und man ganz viele Allianzen schmieden kann und da wirklich eine ganz große Entscheidungsfreiheit hat. Und genau, das ist ja dann nicht so richtig wahr geworden. In diesem Artikel von Kotaku stehen auch noch sehr viele interessante Sachen drin, auf die können wir gleich noch eingehen. Eine Sache, die ich letztes Mal aber nicht erwähnt habe und das will ich jetzt nochmal an dieser Stelle sagen, ist CD Projekt Red, und das habe ich vorher noch nie gesehen irgendwo, dass das passiert ist, hat den Leuten, die Tests gemacht haben für das Spiel, verboten, ihr eigenes Gameplay-Material zu benutzen. Die haben gesagt, wenn ihr Review-Videos macht, ne, es ist ja so, dass man NDAs unterschreiben muss, Non-Disclosure Agreements heißen die, also du kriegst ein, oder man muss es nicht immer unterschreiben, aber meistens ist es so, du kriegst ein Spiel vorher als Journalist, Journalistin und dann wird gesagt, bitte nicht den dritten Akt spoilern, sonst könnt ihr alles machen. Oder erzählt bitte noch nicht, dass das und das passiert und so weiter. Und da mit so Zähneknirschen sagt man, gut, hätten wir vielleicht eh nicht erzählt, weil Leute Spoiler halt nicht so gut finden. Machen wir mal, dafür nehmen wir das an, dafür kriegen wir das Spiel früher. Und CD Projekt Red hat gesagt, ihr dürft, also ihr kriegt erstmal nur die PC-Version, der erste Punkt, obwohl das Spiel auch auf den neuen Konsolen, PS5 und Xbox Series X und den alten Konsolen, halt PS4 und Xbox One, rausgekommen ist. Ihr kriegt nur die PC-Version. Und ihr dürft aber nicht mal die zeigen, sondern wenn ihr ein Video rausbringen wollt, bevor das Spiel startet, dann dürft ihr nur unser Gameplay-Material zeigen. Und dann gab's so ganz positive Reviews eigentlich und dann ist quasi die Hölle losgebrochen. Dann hat man nämlich gesehen, wie scheiße das Spiel auf alten Konsolen läuft und so weiter. Und dann ging der Shitstorm los. War ein bisschen längere Einführung jetzt nochmal, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, weil ich wollte das einmal alles so angesprochen haben, dass wir jetzt frei darüber reden können. Stefan, hast du dich auf das Spiel gefreut und wie war das dann, das auf der Original PS4 zu spielen? Du bist ja unser Insider, wir haben es ja beide auf dem PC gespielt.
Genau. Ja, ich bin, glaube ich, so ein bisschen, also mir ging es genauso wie vielen anderen auch. Ich habe mich auf das Spiel schon gefreut. Jetzt war ich, weiß nicht, so ultra mega gehypt, aber schon so seit Spätsommer dachte ich schon so, ah, wenn es bald mal kommt, jetzt auch zu der Pandemie, das dann über Weihnachten zu zocken, war schon so ein bisschen mein Ziel. Habe es mir auch vorbestellt im Laden und direkt am 10. dann abgeholt und reingelegt. Nach 3 Stunden Installation auf der PS4 konnte ich dann endlich anfangen. Und wollte es dann erstmal super finden, weil ich habe mich, wie gesagt, darauf gefreut. Und das ist ja auch ein bisschen durch den Podcast jetzt so ein bisschen mein Steckenpferd geworden, Cyberpunk und Neuromancer und so weiter. Hab dann aber nach 3 Tagen gemerkt, das Spiel funktioniert einfach nicht. Und jetzt, klar, ein kleiner Teaser, nicht nur wegen den Bugs war das so furchtbar zu spielen, sondern auch aus anderen Gründen, auf die wir wahrscheinlich noch eingehen. Habe es dann erstmal weggelegt und tatsächlich nur für den Podcast jetzt nochmal intensiv gezockt. Also ich habe es jetzt fast durch. Ich bin mit der letzten Mission, habe ein paar Nebenquests gemacht und habe, glaube ich, jetzt ein ganz gutes Bild, was das Spiel angeht. Und wollte es dann eigentlich erst weiterhin schlecht finden, aber bin jetzt in der Mitte eigentlich so eingependelt und muss sagen, es ist ein mittelmäßiges Spiel und ich hatte damit meinen Spaß, aber naja, mit Einschränkungen eben. Und ja, das mit den Bugs, das stimmt. Es ist alles wahr, was gesagt wird. Müllberge explodieren, Autos fallen vom Himmel, es gibt alle 90 Minuten Abstürze. Es sieht nicht so schön aus. Das war jetzt für mich nicht so ein großes Problem, weil ich auch viele Indie-Games zocke und jetzt nicht so der Grafikfetischist bin, aber es ist einfach nicht so gut spielbar auf der PS4 tatsächlich.
Es ist witzig, weil ich diese Klischee-Bugs, ne, die man aus diesen GIFs kennt, also dass sich die Palmen so runterbiegen und sowas, die habe ich dann so nach 40 Stunden bekommen oder sowas. Also ich dachte schon, es läuft ja ganz gut, dann so gegen Ende wurde das immer komischer. Und ich hatte alle möglichen Sachen, also dass ich dann auch so auf dem Motorrad fahre und auf einmal steht meine Figur immer so auf dem Motorrad drauf, während ich fahre und sowas. Und die kamen alle später, also schon nach Patch 5, 6, 7 oder sowas, die rausgekommen sind, wurde das dann immer verbuggt, also gegen Ende. Das fand ich eigentlich ganz lustig. Wie war deine Erfahrung, Florian?
Meine Erfahrung deckt sich ein bisschen mit Stefans Erfahrung. Am Anfang war ich, denke, was muss man so zugeben, schon ziemlich neugierig und auch ziemlich heiß drauf, weil wurde ziemlich krass beworben, so gut wie gar keine Negativpunkte. Die ersten Negativeindrücke, die kamen, waren übrigens auch wieder von Kotaku, die da so langsam witterten, ja, hier der Hype, das kann überhaupt nichts werden.
Game Informer übrigens auch, das war sehr lustig. Die haben, glaube ich, ein Review gemacht, das so 70 gegeben hat oder so. Dann gab's Hassnachrichten, Shitstorm von den Fanboys und sowas. Und dann hat man richtig gemerkt, wie in deren Subreddit sich die Meinung ändert danach, als die Leute selber gespielt haben. Ich glaube, diese Frau, die wir dann jetzt so total belästigt und beleidigt und weiß ich nicht was und Todesdrohungen geschickt haben, die hatte scheinbar recht.
Das war vielleicht unpassend so ein bisschen. Ja, hätte man vielleicht nicht tun sollen. Sollte man vielleicht generell nicht tun. Spielen natürlich auch ganz krass damit, ne? Kommen wir später zu, aber das ist ja nicht von ungefähr. Also es hängt ja auch damit zusammen, was du jetzt erzählt hast mit dieser Vereinbarung, mit dem Gameplay-Material und so. Das ist ja schon alles nicht zufällig, dass das so genau präsentiert wurde. Man hat den Hype konstruiert, sehr gut konstruiert. Aber kommen wir mal eben zum Spiel und zum Ersteindruck. Der Ersteindruck ist ganz positiv eigentlich. Man kommt in diese Welt rein und irgendwie macht das nicht so richtig Sinn, man macht da seinen Charakter, wählt seinen Pfad aus, ne? Also hast du ja schon angesprochen mit Nomad, Konzerner und Street Kid. Und dann ist das Ganze so ein bisschen so wie eine Themenfahrt. Habe ich nochmal drüber nachgedacht und eigentlich ist es echt eine ziemliche Themenfahrt, wie wenn man im Freizeitpark sitzt und dann diese Boote sich so immer drehen und ja, hier kannst du mal was sehen und ah, da sind die bösen Konzerne und das bist du. Man macht sehr wenig selber, finde ich. Also da hast du auf Schienen gesetzte Kamerafahrten, man fährt mit einer anderen Figur, dem die Jackie heißt, hat man wilde Verfolgungsjagden und gerade die Figur Jackie ist, glaube ich, eine ganz große Stärke vom Spiel, weil der zum einen natürlich sehr tollpatschig ist und sehr naiv irgendwie, obwohl seiner Größe und seiner Stärke ist er so ein bisschen kindlich angelegt, hat aber gleichzeitig die Systemlogik verstanden, also die da in diesem Superkapitalismus herrschen soll, in dieser Night City Welt, die ja von allen möglichen privaten Konzernen da dominiert wird. Der hat verstanden, das Wichtigste ist Maske wahren und gleichzeitig Ellbogen raus. Das ist das, was man machen muss. Und das kann man dem abkaufen oder nicht, aber dafür steht diese Figur. Und wofür entscheidet das Spiel sich? Das Spiel entscheidet sich dann ganz schnell dafür, ja, der kommt weg. Also nachdem man diese spannendste von allen Missionen in meinen Augen gespielt hat, geht es steil bergab. Also kommt dann nichts mehr. Das ist nicht mehr diese Dichte an Figuren. Du bist eigentlich, könnte man so sagen, das Spiel scheitert dann, wenn die Open World kommt. Sobald die Open World ins Spiel kommt, ist das Spiel hoffnungslos überfordert mit den ganzen Versprechungen, die vorher gemacht wurden. Das fällt vorher noch nicht so auf. Das ist wahrscheinlich auch wieder, also tut sich ja ganz gut, ne? Wenn man die ersten Stunden im Spiel eigentlich ein anderes Spiel hat als den Rest des Spiels, dann fällt das nicht so krass auf in den ersten Streams, Tests und sowas, weil da ist ja auch wieder dieser Zeitdruck. Man will der Erste sein, der einen Test gemacht hat, damit es die Klicks gibt und so. Das ist alles ganz schön mies konstruiert in meinen Augen. Das war jetzt auch eine längere Einführung, wie das so ist, also mein Empfinden zu diesem Spiel. Aber ich denke, ganz einfach ist es einfach nicht.
Ja, ich finde das ganz auch interessant, weil ich habe mich dann auch ein bisschen einfach gefragt, ich weiß nicht genau, wann das Embargo gefallen war. Also es gibt ja dann Embargos, wann dürft ihr eure Tests raushauen. Es gibt auch richtig peinliche Embargos, das hat man gemerkt bei Ghost of Tsushima, also wo dann auf einmal, bevor das rausgekommen ist, Leute, ganz viele so Journalistinnen dann so nur den Startscreen gepostet haben vom Spiel, Playing Now. Und da wusste ich genau, Alter, wie peinlich, da hat Sony wirklich geschrieben, ihr dürft am so und so vielten nur einen Screenshot vom Startbildschirm posten. Und ich muss sagen, das nehme ich der Gaming-Presse auch übel, dass da ganz oft einfach gesagt wird, wir dürfen ja leider nur das und das machen. Wir dürfen ja leider kein Gameplay-Material zeigen. Da ist man schon wie in so einer Cyberpunk-Welt. Die Konzerne regieren die Welt und man tut so, als wäre das irgendwie ein Gesetz. Nee, ihr habt das unterschrieben, dass absolut, ihr das nur absolut, macht. Ja. So, ihr könnt auch einfach sagen, wir machen das erst später. Ich muss sagen, da muss man auch Podcasts wie den Games-Podcast, zum Beispiel The Pod, hochhalten, die sagen, wir bezahlen das alles selber. Unser Test kommt erst 3 Wochen später fertig, so ungefähr. Ja. Und wir haben mit der deswegen auch, also wir hätten vielleicht die Folge ein bisschen früher gemacht, aber dann war ja noch Weihnachten und sowas. Und dann dachte ich, komm, machen wir erst so Mitte Januar, dann ist sich ein bisschen ist ein bisschen krass drüber gewachsen, dann können wir mal so ein bisschen schauen. Also schon mal einmal diese Sache so, wo ich auch nicht ganz verstehe, warum sagt nicht IGN, wir machen dann keinen richtigen Test. Also vor allem, wenn wir überlegen, was Metacritic mittlerweile für eine Riesenrolle spielt, auch dafür, ob die Entwickler einen Bonus kriegen und sonst was so, sagt doch einfach, ihr macht einen Test ohne Score, wie fühlt es sich jetzt an und dann liefert ihr eine Woche später den richtigen Test nach. Viele dieser großen Seiten haben dann keinen Test nachgeliefert oder sowas. Die haben einfach den stehen lassen, den sie unter Zeitdruck da halt gemacht haben und dann ist das halt abgehakt, weil dann hat man halt die Klicks eingesammelt und so weiter. Ich finde das keine gute Praxis eigentlich für den Games-Journalismus. So, ich verstehe, ich sag nicht, das war auch witzig, habe ich nämlich auch gelesen in diesem Kotaku-Artikel, der wirklich nochmal so aufzählt, was alles da war. Irgendwer hat auch so richtig dagegen geschossen und so gesagt, ihr seid alle nur Clowns. Also jeder, der sowas unterschreibt, ist einfach so Corporate-Clown geworden und kein Journalist. Da würde ich sagen, naja, also da man kann da schon irgendwie, hängt man natürlich immer mit diesen Studios zusammen, weil man die Spiele irgendwie braucht und so weiter. Aber ich würde auch sagen, man kann das ja machen und unterschreiben, aber dann halt sagen, Leute, unsere richtige Sache, glaubt das noch nicht, unsere richtige Sache kommt eine Woche später. Zwei Sachen übrigens, die auch noch, finde ich, wichtig sind daran ist, CD Projekt Red hat dann eine Nachricht rausgehauen auf Twitter, in der sie sich dafür entschuldigt haben, dass sie scheinbar nicht so richtig wussten, wie schlecht die PS4-Version und die Xbox One-Version ist und es ihnen leid tut, dass sie das vorher nicht gezeigt haben. Und das ist wirklich an Zynismus nicht mehr zu überbieten, finde ich sowas, weil das natürlich offensichtlich eine klare Entscheidung war, das so zu machen. Also ja, absolut, offensichtlich zu sagen, wir schicken diese Version nicht raus, denn die laufen so richtig scheiße, diese Version. Und dann danach so zu tun, als hätte, also quasi das Statement war quasi, tut mir leid, dass wir euch absichtlich angelogen haben. Das kam halt später raus. Und dann, was ich noch nie erlebt habe beim Spiel dieser großen Ordnung, hat Sony dieses Spiel aus dem Verkauf genommen. Und selbst auch, bei, also es gibt ja nur die PS4-Version, aber auf der PS5 kannst du ja die PS4-Version spielen und die läuft da ja viel besser. Das heißt, bis heute kannst du auf der PS5 dieses Spiel nicht im Store kaufen. Du kannst es nur halt dir die Disc-Version kaufen. Also sie haben es komplett rausgenommen. Und das ist auch auf jeden Fall total interessant. Und es liegt aber auch nicht nur an technischen Problemen, sondern an den Lügen, die sie vorher erzählt haben zu dem Spiel. Das muss man, denke ich, doch so klar kategorisieren. Es wurde suggeriert, und ich verstehe, wie das läuft. Natürlich sind diese Spiele nicht fertig, wenn es eine E3-Demo gibt und sowas. Ne? Dann gibt es ganz oft ja nur diesen Teil. Vertical Slice nennt man das ja auch. Und es gab eben zu diesem Spiel vor ein paar Jahren den Vertical Slice, wo gezeigt wurde, diese eine Mission, in der man diesen Roboter bei dieser Maelstrom-Gang, die so krass modifizierte Draufgänger-Typen sind, klauen soll. Und da wird dir suggeriert im Spiel und auch von der Demo, diese Missionen sind alle total komplex. Also du kriegst von so einem Gangboss, Dexter DeShawn, irgendwie den Auftrag, das zu holen. Du kannst aber vorher noch mit so einer Militäragentin Meredith Stroud reden, die sagt dann, ja, wir brauchen diesen Bot eigentlich auch. Hier ist ein Chip, da ist Geld drauf. Dann kannst du entscheiden, benutze ich diesen Chip, um da zu bezahlen, oder sage ich, es gibt kein Geld und baller mich da durch. Dann kann ich vielleicht später selber das Geld aus von diesem Chip runterholen. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten soll es da geben. Nicht nur, wie du physisch die Mission angehst, also ob du versuchst, oben durchs Fenster einzubrechen und sich da durchzuschleichen oder halt mit denen tatsächlich zu verhandeln, sondern auch, wie hängt das storytechnisch zusammen mit den verschiedenen Clans, die es da gibt, aber auch mit den verschiedenen Individuen. Wenn du den einen verprellst, ist der dann später vielleicht halt feindlich gesonnen und du musst nochmal gegen die kämpfen. Das wird alles suggeriert vom Spiel. Und das gibt es in diesem Spiel nicht. Also das gibt es in dieser einen Mission und das gibt es in der letzten Mission, die tatsächlich, wenn man viele Nebenquests gemacht hat, kann man sich in der letzten Mission des Spiels entscheiden, wen hole ich hier dazu oder auf welche Art mache ich das? Ja, also mit welchem der zwei, drei Gruppen, die ich jetzt kennengelernt habe, will ich diesen letzten Heist angehen? Da gibt's das und es gibt es am Anfang. Und das ist das, wovon ich vorhin gesprochen habe. Das ist sehr aufwendig zu programmieren. Und ich glaube, hier war mehr geplant, aber das ist tatsächlich nicht drin. Also, und das muss ich sagen, hat mich dann auch so ein bisschen verwundert und ich war ganz lange verwirrt, als ich das gespielt habe. Also ich dachte so 20 Stunden lang, was genau will das Spiel jetzt eigentlich sein? So, also wohin will das eigentlich? Will das dieses Open-World-Ballern sein? Dafür funktioniert es nicht so richtig. Will es nur dieses Story-Spiel sein? Dafür ist es sehr dröge eigentlich auch so. Und so ging es mir da so ein bisschen mit, ja.
Ich finde es ganz interessant, was du gesagt hast, dass wir schon im Cyberpunk leben. Also ich würde da anschließen und sagen, dass das Spiel oder diese Policy, die du jetzt beschrieben hast, auf jeden Fall ein Merkmal von so einer bestimmten Art von kapitalistischer Spielweise ist. Denn dieser Startup-Kapitalismus lebt ja davon, dass Erwartungen geschürt werden und dann soll es irgendwann zum Exit kommen. Diese Unternehmen werden halt riesig groß, ohne dass die überhaupt irgendwann mal einen fliegenden Rucksack oder so entworfen haben, was die Startups uns immer versprechen, und werden halt aufgekauft und dann streichen sich die die Macher quasi das Geld ein. Und das ist bei CD Projekt Red jetzt ja genauso gewesen, dass da unglaubliche Erwartungen geschürt wurden über, mittlerweile sind es ja, seit 2012 sind es ja mittlerweile 9 Jahre oder 8 Jahre. Und es gab ja 8 Millionen Vorverkäufe. Ich kann jetzt nicht richtig einschätzen, wie viel das ist für diese Branche, aber davon mega sind viel, ja, davon, viel, ja. Davon, da sind doch nicht mal die Leute drin wie ich, die dann in der Kälte vorm Laden standen, so ungefähr, und sich das Spiel dann geholt haben. Das sind ja auch nochmal keine Ahnung wie viele. Und das ist ja einfach eine krasse Praxis. Und nicht umsonst schaltet sich jetzt ja, habe ich gestern noch gesehen, der polnische Staat auch ein, die Aufsichtsbehörde, und guckt halt, ob da irgendwelche, ja, ob das überhaupt alles mit rechten Dingen zugeht, jemandem einfach falsche Versprechungen zu machen. Das finde ich schon sehr bezeichnend für so eine Wirtschaftsweise.
Ja, ich würde da ganz kurz anschließen an den polnischen Staat, den du gerade erwähnt hast. Das hört sich jetzt erstmal an, ja gut, da wird jetzt ein Unternehmen überprüft und so. Aber man muss, glaube ich, den Stellenwert von CD Projekt Red für die polnische Wirtschaft begreifen. Es ist einer der größten Konzerne, den das Land hat. Und ich habe, glaube ich, bei Jason Schreier mal gelesen, also dieser Videospieljournalist, der überwiegend auf die Missstände da bei Kotaku hinweist, dass bei einem Staatsbesuch
Unternehmen auf Kotaku, ne?
Ja, ja, genau. bei einem Staatsbesuch haben
mittlerweile Bloomberg übrigens, um das nochmal, ja.
Mittlerweile
Bloomberg? Ist er bei Bloomberg, ja.
Ah, okay. Ja, Guck, was ich sagen wollte, bei einem polnischen Staatsbesuch wurde wurde Witcher verschenkt.
Ja, Witcher 2 hat Obama gekriegt, ne?
Genau,
ja.
Hat Obama bekommen. Das muss man sich schon mal vorstellen, ne? Also da kriegt man als Staatsoberhaupt sonst alle möglichen kulturellen Produkte oder irgendwie, also was Landesspezifisches. Und da kriegt er dann ein Videospiel. Und damit man einfach diesen Stellenwert mal eingeordnet hat, um was es hier geht. Es geht echt um gigantische Summen von Geld. Nur um diesen Punkt von Stefan jetzt mal weiter zu unterstützen. Das ist nicht irgendwie ein Titel, der ein bisschen Mist gebaut hat. Das ist Betrug im ganz großen Rahmen. Und um da auf den Punkt des Spielejournalismus noch ganz kurz einzugehen. Wir haben in Deutschland natürlich ein paar spielejournalistische Institutionen, so wie The Pod. Oder wir haben ja auch schon mit Rainer Siegel gesprochen. Die kann man da ausnehmen, finde ich. Ganz viele von den deutschen Spielejournalisten sind so unkritisch, viel mehr geht gar nicht mehr. Und ich frage mich immer, warum eigentlich diesen Beruf ergreifen, wenn man dann so eine Art Litfaß so einen Journalismus machen möchte. Dazu habe ich so ein Video gesehen, ich war da, glaube ich, auf Instagram. Da ging es dann wohl um eine amerikanische Spielejournalistin. Und dann fährt dieser Konzern davor, also CD Projekt Red. Und die haben so ein Cyberpunk-Auto oder so ein Porsche war das, glaube ich, umgestylt. Und innen drin waren so Goodies. Und sie zeigt dann, wie sie völlig aufgeregt diese Goodies nimmt und das nachher auspackt. So ist es halt alles Ramsch, ne? Also ist halt irgendwie ein Handbuch und so oder eine Tasche und da steht dann Cyberpunk drauf. Und das sind halt die... Das sind zum großen Teil die Spielejournalisten, die halt viel zu nah dran sind, die nicht kritisch sind, sondern einfach so eine Art professionalisierte Hobbyspieler sind. Und da braucht es einfach definitiv mehr Abstand. Und das sieht man aber auch gerade in meinen Augen bei einem Teil des amerikanischen Videospieljournalismus, wenn man sich so Wired anguckt oder Yousef Cole zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob der euch was sagt. Mm-mm. Den finde ich ganz gut. Der hat vorher für Patriot Act, die es auch bei Netflix gibt, der hat da die Folgen geschrieben und auch eine zu Videospiel gemacht. Oder auch Alfie Bone, auf den ich nachher nochmal zu sprechen komme. Das sind so alles ein bisschen Lichtblicke, also wo es vielleicht auch hingehen könnte. So ein bisschen kritischerem Meinungsjournalismus. Nicht so pseudoneutral, sondern eine klare Haltung mit Prämissen, Prinzipien. Das würde ich mir ehrlich gesagt mehr wünschen.
Das ist eine leichte Zäsur, würde ich sagen, jetzt schon, die Cyberpunk nochmal war, weil man dann auch gesehen hat, dass andere, wie zum Beispiel, die ich auch oft gucke, weil ich die früher eigentlich ganz gerne mochte, mittlerweile nicht mehr so doll, aber früher waren die Game Trailers, jetzt heißen die Easy Allies, die sind auch so, dass sie die Sachen erst später machen und die haben dem Spiel, glaube ich, auch eine 7 oder sowas dann am Ende gegeben. Der Metacritic Score ist ja dann noch relativ krass gedankt. Jetzt ist er, glaube ich, aber wieder irgendwie bei so 83 oder irgendwie sowas. Also viele haben das, also ein paar haben es schon korrigiert oder nochmal was anderes gesagt und das ist natürlich auch nur so eine große Frage immer beim Gaming-Journalismus, was ist denn mit diesen ganzen Bugs und sowas, wie, also sowieso natürlich auf Kunst und Kultur irgendwie so eine Zahl drauf zu klatschen, ist immer schwierig, Wertungsdiskussionen gibt's ja ewig, aber wenn man so das Gefühl hat, okay, auf dem PC ist es vielleicht ganz okay, das Spiel, aber auf PS4 unspielbar, wie macht man das dann eigentlich und so weiter, ne? Also da hat man schon richtig gemerkt, die Leute sind ein bisschen gebrannte Kinder jetzt geworden, auch die Gamerschaft selbst, weil man eben CD Projekt Red einfach so gerne mochte, ne? Also wenn man wirklich gedacht hat, okay, man kann auch diese großen Spiele machen, ohne so wie EA oder sowas, die so rauszuhauen mit den immer gleichen Mechaniken und so weiter und so fort. Eine Frage, die sich natürlich auch stellt, ist, sind solche großen Spiele überhaupt tatsächlich möglich? Weil da muss man auch sagen, da sind wir ja alle eben auch keine Entwicklerinnen oder Entwickler. Wir wissen ja auch immer nur so ein bisschen, wie solche Spiele gemacht werden. Ne? Das liegt einmal dadurch, dass natürlich die Industrie undurchsichtig ist, dass, wenn wir jetzt zum Beispiel Nintendo oder sowas ansehen, gar nicht wissen, was manchmal in den letzten 20 Jahren überhaupt passiert ist, was es da für Spiele gab, die dann auch wieder geschasst wurden und so weiter. Ne? Wir haben auch, was die japanische Spielindustrie angeht, nicht diesen kritischen Jason Schreier-Journalismus. Man hat das Gefühl, das ist eine krassere Blackbox. Ich liebe ja From Software. Ich kann mir null vorstellen, dass die nicht den ganzen Tag crunchen wie bescheuert und sich totarbeiten, wenn man überlegt, wie viele Souls-Spiele die in so kurzer Zeit in dieser Qualität rausgehauen haben. Ne? Also ich tippe mal, da wartet auch noch was auf uns. Oder es gibt schon die japanischen JournalistInnen, die wir gar nicht kennen. Aber ich glaube, eine Sache, über die wir vielleicht erstmal noch mal reden sollten, ist, dass Cyberpunk halt kein richtiges Rollenspiel geworden ist. Es gab auch diesen Fall, der als Screenshot dann auch existiert hat, dass CD Projekt Red das in der Twitter-Beschreibung von Cyberpunk umgeschrieben hat, also von irgendwie Open World Role-Playing Game zu irgendwie Cyberpunk Action-RPG oder sowas. Dieser Begriff des Rollenspiels, mit dem sind oft, oder des RPGs eigentlich, da sind eigentlich zwei Sachen meistens gemeint. Das erste ist so eine Art von Game One, hat es damals Looten und Leveln in diesem Video von Trant genannt, an das ich auch immer noch mal wieder zurückdenken muss. Also quasi, du hast einen Charakter, du kannst durch eine Welt gehen, es gibt Loot, also du kannst Gegnern Sachen abnehmen, neue Waffen und so weiter, neue Klamotten, neue Ausrüstungsgegenstände und so weiter. Du kriegst Geld, um neue Dinge zu kaufen oder in Sachen zu investieren, und du kriegst gleichzeitig Erfahrungspunkte. Ist natürlich in Spielen immer unterschiedlich gemacht, wie man die kriegt. Ob das so wie bei Elder Scrolls ist, eher so Leveln by Doing, oder ob man tatsächlich selber die Entscheidung machen kann, okay, jetzt habe ich 50 Gegner getötet, ein Level aufgestiegen, jetzt kann ich mir was Neues kaufen. In meinem Charakter Bildschirm, ne? Bei Cyberpunk halt hier auch so, du kannst dann halt sagen, will ich eher schleichen, will ich eher hacken, will ich eher besser sein, diese Waffen zu benutzen und so weiter. Das wird oft Rollenspielelemente genannt, und damit sind auch viele andere Genres geflutet worden in den letzten Jahren, ne? Also wir sehen diese RPG-isierung von vielen anderen Franchises. Assassin's Creed ist ein super Beispiel dafür, wo sie selber irgendwann gesagt haben, das sind mittlerweile Rollenspiele, ne, wo sie sich sehr an Witcher 3 mittlerweile orientiert haben, so stark, dass man Assassin's Creed Valhalla und Witcher 3 manchmal gar nicht unterscheiden kann, wenn man so Screenshots sieht. Das gibt es jetzt sehr viel bei vielen Spielen, auch bei Multiplayer-Shootern wie Call of Duty, ne, dass du dich dann auflevelst und so weiter, erst Waffen später freischaltest und sowas. Diese Progressionsmechaniken werden RPG-Elemente genannt. Das andere, wofür natürlich RPG steht, Roleplaying Game, ist Rollenspiel, also ich spiele eine Rolle. Und das ist etwas, was Cyberpunk versprochen hatte, also dass sowas hier drin sein wird. Und da würde ich sagen, das ist nicht erfüllt worden. Also du hast hier eine sehr cinematische Story mit verschiedenen Charakteren. Du kannst da in Dialogoptionen Sachen wählen, aber meistens kannst du dich nur dafür entscheiden, eine Quest abzubrechen oder nicht. Also es ist ganz selten so, außer in dieser ersten Quest und in dem Aufbau der letzten, dass du wirklich sagen kannst, ich mache jetzt eine Allianz mit diesem Clan und nicht mit diesem Clan. Und ich kann mich auch wirklich dazu verhalten, ne? Also ich habe wirklich das Gefühl, ich kann jetzt entscheiden, will ich damit gehen oder will ich damit gehen. Ich hatte es letztes Mal schon gesagt, aber für mich ist so ein tolles Beispiel Oblivion, Elder Scrolls 4. Wenn man da in die Magiergilde wollte, wusste man schon ganz am Anfang in der Hauptstadt, das ist so ein Campus von den Magiern, ich komme da aber nicht rein. Und um da reinzukommen, muss ich jetzt alle anderen von diesen Gilden in dieser großen Welt ablaufen und da so ganz kleine Quests machen, und irgendwann habe ich mir das verdient und dann kann ich da rein. Und du kannst natürlich bei den Elder Scrolls Spielen dann auch jeden dieser Wege machen, also du kannst Magier, Krieger, Diebesgilde, Assassinen, alle machen, aber ich finde, diese Idee, hier habe ich eine offene Welt und hier sind verschiedene Fraktionen, ich kann mich entscheiden, wer von denen interessiert mich eigentlich, bei wem glaube ich vielleicht auch so ein bisschen daran, kann mich jeder von denen vielleicht auch mal reinziehen in seine Ideologie und so ein bisschen, kann ich hier ein bisschen mal ganz viel bei den Corporate-Leuten rumhängen und dann ganz viel bei den Nomads und ganz viel bei den Hackern zum Beispiel oder bei den Sexworkern, gibt's ja auch so da so eine Questlinie, und dann mich auch ein bisschen dazu verhalten, und man kriegt ein bisschen was mit, aber ich finde nicht genug, und dafür gibt's viel, viel andere Sachen, die eigentlich nicht so sinnig sind in dem Spiel, aber vor allem kann ich nie sagen, ich finde das blöd, was ihr macht. Das widerspricht meiner Ethik, die ich jetzt aufgebaut habe, oder meinen moralischen Vorstellungen und so weiter. Und das ist hier halt eigentlich nicht drin in dem Spiel. Und das wurde aber anders suggeriert.
Ja, es wurde ja, oder es ist immer noch so ein bisschen der Tonus, so kommt es mir zumindest vor, wenn man so ein bisschen bei Twitter oder auch diesen Journalismus sich anguckt. Ja, wenn dann erstmal die ganzen Bugs behoben sind und die neue super tolle Version im Sommer kommt, dann wird das Spiel des Jahrzehnts. Und da würde ich jetzt auch widersprechen, weil ich habe ja vorhin schon angeteasert, dass ich eben auf der PS4 das gespielt habe und durchaus meinen Spaß hatte, wenn man so ein bisschen hinter die Bugs gucken kann und sich das ein bisschen, ja, quasi ein bisschen, wenn man das erduldet. Und meine Hauptkritikpunkte kann ich mal ja kurz vielleicht aufführen, weswegen ich auch der Meinung bin, stieß ein bisschen an Christian an, warum das eigentlich sowohl als Rollenspiel gefailt hat, aber auch als Action-Adventure-Shooter, was auch immer. Denn ja, das größte Problem ist eben die fehlende spielerische Freiheit, auch in den Dialogen. Da gibt's ja teilweise echt viele Auswahlmöglichkeiten, bis zu 5 oder so, aber eigentlich laufen alle aufs Gleiche hinaus. Das ist dann irgendwann gegen Ende des Spiels auch eigentlich langweilig, diese Dialoge zu führen, weil da sowieso immer nur so coole Dudes sind, die sich da unterhalten und irgendwelche krassen Runs oder was auch immer Heists machen wollen. Das stört mich, dass die Dialoge beliebig sind. Das hätten auch Cutscenes sein können. Dann finde ich die Entscheidung, das Spiel so an Johnny Silverhand zu binden, auch ungünstig, weil es ist dann ja irgendwie nicht meine Geschichte. Also ich folge nur dieser Johnny und Arasaka-Story, aber ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich da, wenn diese Story gerade nicht weitergeht, dass ich da irgendwie was Interessantes in der Welt machen kann und dass ich irgendwie eine Person bin. Das hat mich gestört. Und ja, jetzt auf programmiererischer Ebene ist die KI halt eine Katastrophe. Also man wird regelmäßig von NPC-Autos angefahren und umgefahren, sogar in Stories. Also in Storylines, wo es eigentlich fluppen sollte, da wurde noch nicht mal was eingebaut, wie, ja, was man aus anderen Spielen kennt, dieses, hey, du stehst im Weg, hey, du stehst im Weg, und dann wird einfach umgefahren.
Aber was ich super witzig finde, immer wenn man irgendwo eine Mission gemacht hat und dann zurück zu seinem Motorrad oder Auto geht, haben die Autos dahinter einfach gewartet. Einfach eine Stunde lang. Das finde ich so witzig.
Die kommen ja auch aus dem Nichts angefahren.
Ja, sorry Leute, ich bin wieder weg.
Ja, also das ist irgendwie, das ist halt überhaupt nicht immersiv, jetzt wieder zum Thema Rollenspiel. Das Spiel ist einfach, ja, das ist halt einfach, abgesehen vom Bugfest, wird die KI, glaube ich, niemals gepatcht werden können. Und noch so kleinere Kritikpunkte sind, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt, aber diese generische Techno-Musik, die ist wirklich nicht gelungen. Also da hätten sie sich, glaube ich, bessere Interpreten holen können. Abgesehen von der Musik im Auto, die fand ich ganz cool. Und ja, die fehlenden Fraktionen, dass man das Gefühl hat, man knallt da irgendwelche Typen über den Haufen und die haben vielleicht andere Kostüme an, aber wirklich eine Auswirkung auf die Welt hat das alles nicht.
Ja, absolut. Aber kurze Frage mit der Musik. Ich dachte, Lofi Beats sind der Hammer. Also wenn ich mir das bei YouTube so angucke, dann sind doch eigentlich alle Fan von so generischer Müllmusik.
Ja, ich fand die gar nicht so schlecht. Ich habe nur, was mich irgendwie nervt, und ich glaube, es gibt auch manche Spiele, die haben das. Fallout hat es zum Beispiel, gut, da gab es auch gar keine Autos. Ich finde es seltsam für so eine futuristische Welt, dass ich die Musik nur am Auto hören kann. Oder habe ich was übersehen? Also, dass ich nicht ich habe mein Handy. Gut, scheinbar ist es ja nur so ein Nokia, was irgendwie MMS auch verschicken kann, weil es gibt ja irgendwie kein Instagram, es gibt irgendwie nichts, also kein soziales Netzwerk und sowas. Ich sage nicht, dass alles unbedingt drin sein müsste, es ist nur ein bisschen seltsam. Und ich habe den meisten Spaß gehabt, als ich wirklich dann die Musik komplett ausgestellt habe und auf Spotify selber so ambient Musik gehört habe. Dann hat das für mich sehr stark nochmal auch stärker gewirkt, das Spiel, aber auch so in den Missionen, also auch wenn man da durch diese Hackernester und sowas läuft, so, also ich finde, wenn man da die richtige Musik hat, macht es echt viel Spaß, auch das Spiel, aber ich fand das auch komisch, dass man nur im Auto halt oder auf dem Motorrad Musik hören kann und sonst nicht, also der iPod, glaube ich, einfach noch nicht erfunden gewesen, ja.
Kann ich ganz kurz was zu diesem Rollenspiel-Aspekt sagen, weil ich das super spannend finde, ich habe das auch in dem im Video zu Call of Duty angesprochen, weil du hattest ja jetzt auch eben Bezug zu dem Spiel genommen. Die haben das ja in der Singleplayer-Kampagne auch gemacht mittlerweile mit Rollenspielelementen. Und ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial eigentlich versteckt, also in richtig guten Rollenspielen. Das müssen nicht unbedingt Videospiele sein. Es können halt auch eben Tabletop-Spiele oder sonstiges sein. Aber ein Rollenspiel ist ja erstmal der Moment, ich versetze mich in eine Situation, die nicht meiner eigenen entspricht, und spiele ein paar Szenarien durch und guck, wie ich mich da verhalten würde. Das heißt, man erprobt schon mal Situationen, mit denen man nicht unbedingt in Kontakt gekommen ist. Und da ist dann dieses, auch einfach ein Instrument der Ideologiekritik. Das geht auf Augusto Boal zurück, der dieses Theater der Unterdrückten geschrieben hat. Das ist alles kläglich gescheitert leider. Es kam aus Südamerika und hier in Deutschland überhaupt nicht angekommen, weil er meinte, das wäre hier alles zu unterschwellig und die Leute wären gar nicht bereit, irgendwas zu verändern. Aber wäre ja eigentlich möglich, also auch in so einer Cyberpunk-Welt, wäre es ja möglich, mich in eine Rolle einfinden und wie du schon sagtest, dann verhalte ich mich auch dazu. Dann gucke ich, ja, wie ist das eigentlich, wenn da so eine Elon Musk-Welt aufgebaut wird, wenn da irgendwie Tunnelsysteme unter der Stadt sind, manche Leute fliegende Autos haben und manche nicht, wenn der Reichtum so unglaublich krass verteilt ist, wie verhalte ich mich dazu? Dass man das nochmal ganz explizit sieht und auch das durchspielen kann, ohne dass man direkte Konsequenzen hat. Also das ist ja ein ganz großes Potenzial des Videospiels. Man kann Sachen erschaffen, die so nicht an die Realität gekoppelt sind. Und dieses riesige Potenzial, worauf sich wahrscheinlich auch einfach immer wieder viele Spieler freuen, einfach nicht vorhanden. Gar nicht. Es ist einfach nur diese, zum Anfang ja diese Schienenfahrt und nachher dieses Reinschmeißen in diese Müll-Open-Müll-Welt. Also Müll, weil ja nichts davon, wie ihr jetzt auch schon ausgeführt habt, wirklich funktioniert.
Aber die Welt ist sehr schön. Das sind jetzt meine kurzen positiven Punkte, habe ich mir zwei notiert, dass ich quasi die Stadt und das Design schon sehr geil finde. Also es macht einfach Spaß, sich das, wie hast du es vorhin genannt, dieses Karussell oder diesen Jahrmarkt sich anzugucken. Der ist schon einfach gut designt und ich kann mir vorstellen, dass da auch einen Großteil der Arbeit in den 8 Jahren der Fokus drauf gelegt wurde. Und das ist jetzt natürlich eine persönliche Meinung, aber ich finde diesen William Gibson-Bezug und diese ganze Neuromancer-Welt und was da alles abgebildet wird, also die haben auf jeden Fall ihren Neuromancer, ihren William Gibson gelesen. Da gibt's ja einiges, also von angefangen von Johnny Mnemonic mit den Magnetic Dog Sisters, die da vorkommen, bis über SimStim, also dieses Braindance-Feature und dann Ja, zuletzt noch die Voodoo-Boys sind mir dann im Endgame noch aufgefallen, dass es die ja auch in Biochips, also dem zweiten Teil der Sprawl-Trilogie gibt. Das ist wirklich sehr gut übernommen, vielleicht auch von Pondsmith, also diesem RPG-Pen-and-Paper-Gestalter, der hat sicherlich auch William Gibson gelesen. Das ist auf jeden Fall viel drin, das hat mir auch gut gefallen, aber leider muss ich sagen, fällt mir nicht mehr ein, warum man das Spiel irgendwie spielen sollte.
Ja, ich denke auch, die visuelle Qualität ist überragend bei dem Spiel. Wenn man einen PC hat oder irgendwas, oder wenn es, weiß ich nicht, vielleicht kommt es auf der PlayStation auch irgendwie ein bisschen rüber, trotz der Bugs und der manchmal niedrigen Framerate. Aber ich habe das ja sehr lange gespielt tatsächlich, ne? Hätte ich gar nicht gedacht. Aber ich habe es 50 Stunden gespielt. Also ich habe das durchgespielt und dann wirklich irgendwie die besten, bei so besten Listen, die besten Alben des Jahres irgendwie so auf Spotify gehört und dann bin ich da wirklich durchgelaufen auch durch dieses Spiel und hab gesagt, was ist denn eigentlich hinter diesen ganzen Fragezeichen, hinter diesen ganzen Symbolen auf der Map, was passiert denn da? Und man muss sagen, das ist aufwendiger gemacht, als ich das sonst bei Spielen kenne. Also das ist bei Witcher 3 ja zum Beispiel gewesen, dass du auch da manchmal so Fragezeichen hast und dann ist das halt irgend so ein Monsternest gewesen oder sowas. Dann rennst du halt da rein und machst es kaputt. Oder bei Assassin's Creed ist das ja auch so. Das ist dann irgendeine Festung und die macht man kaputt. Hier ist es aber fast immer mit irgendwelchen Mini-Stories schon verknüpft. Also du kriegst dann, wenn du in der Nähe von einem Haus bist, irgendeinen Anruf und jemand sagt, ja, irgendwie, da ist irgendwas passiert oder da kommen seltsame Geräusche aus dem Keller oder sowas. Kannst du mal nachgucken, was da ist. Und dann kann ich übrigens jedem empfehlen, sich sofort, wenn man die 40.000 Euro-Dollars zusammen hat, sich den Doppelsprung zu kaufen, dann kann man die Mission auch tatsächlich noch ein bisschen anders angehen. Dann kann man auf Gebäude draufklettern. Kommt jetzt nicht an krass andere Orte dadurch, an denen es was gibt. Also man kann schon wirklich in dieser Stadt auf diese ganzen Hochhäuser auch rauf, wenn man das richtig plant. Und das macht auch manchmal wirklich Spaß, einfach zu gucken, komme ich da hoch eigentlich? Aber dann kletterst du da durchs Fenster rein. Dann ist diese Umsetzung von Johnny Silverhand super gut gemacht. Also du kommst dann in so eine verkiffte Hackerbude rein, in so ein Zimmer und dann kommst du da rein und erschreckst dich erstmal, weil du denkst, der Typ ist da, aber es ist nur Johnny Silverhand, halt deine Imagination, die auf dem Bett sitzt und sagt, was ist denn das hier für ein abgefuckter Ort und keine Ahnung, sowas kenne ich noch von früher und sowas. Er ist ja noch aus einer anderen Generation quasi. Und dann guckst du da durch und dann merkst du, okay, hier irgendwie auf dem Computer gibt's so eine E-Mail, da steht das und das drin, irgendwelche Experimente. Gehst dann in den Keller und diese ganze Wohnung und auch alles in dem Spiel, finde ich, ist so überdetailliert, wie ich das sonst nur bei Naughty Dog jemals gesehen habe. Also es ist immer ein Detail zu viel eigentlich drin. So immer, wo man denken müsste, da müsste die Textur jetzt eigentlich mal lupen. Hier sehe ich eigentlich, wie sie es gemacht haben. Ist dann immer noch ein Fleck an der Wand, ist immer noch was rausgebröckelt. Wenn du die Stadt hochguckst, dann ist nicht nur ein Sonnenuntergang, sondern noch drei fliegende Autos sind da im Hintergrund. Die Palmen bewegen sich im Sonnenlicht und du hast noch drei Werbereklamen, von der die zweite flackert, weil der eine Buchstabe nicht so richtig funktioniert. Klar, wenn du die noch irgendwo anders siehst, wird die wahrscheinlich dann auch irgendwo flackern. Aber es dauert lange, bis man diese Muster irgendwie so erkennt. Und dann gehst du durch diese Wohnung durch und gehst in den Keller und dann ist da jemand, der gerade versucht, irgendwie seine Schwester zu retten, aber die stirbt dann bei dem Versuch und dann ballerst du den halt nieder. Aber diese Orte sind wirklich auf eine Art wunderschön und ich war da auch wirklich an so ein bisschen Urlaub erinnert, also einfach dieses sich so treiben lassen in dieser Welt und einfach mal abzuklappern, mal lang zu fahren. Es gibt draußen so ganz große Farmen, die hatten, mir haben mich erinnert an Blade Runner 2049, da diese Farmen, wo da Ryan Goslings Charakter da am Anfang so drüber fliegt und sowas. Also es gibt, oder diese Windräder, die draußen in diesen Badlands sind, diese riesige Müllhalde, über die man manchmal drüber fährt, weil man den Weg verkackt hat und dann ist es schwer da rauszukommen und so. Das ist schon sehr beeindruckend. Mhm. Und da merkt man auch, da wurde sich visuell was gedacht. Ich bin irgendwann mal so an der Küste lang gefahren und sehe irgendwas blinken und sehe, dass da dieses Trauma-Team, was man in der ersten Mission sieht, also das Gesundheitssystem ist da halt noch krasser privatisiert als bei uns. Also wirklich, wer reich ist, wird gerettet und dann kommen die da mit Maschinengewehren und niemand anders darf in den Krankenwagen rein. Und dann siehst du da so diesen, so einen Trauma-Team-Krankenwagen, wo dann diese Mediziner dann auf dem Boden liegen, totgeschossen und so ein paar Gangster. Und man sieht, okay, hier war scheinbar irgendeine Schießerei und kann sich dann überlegen, was ist hier wohl passiert. Und dann lootet man die, dann kriegt man geile Klamotten. Größter Pluspunkt dieses Spiels sind die unfassbar geilen Klamotten. Aber deswegen, ich habe es lange gespielt, mich so treiben lassen, Musik gehört und dann mir diese Sachen angeguckt. Und dafür muss man wiederum sagen, Open-World-Shooter mit so leichten Story-Elementen, wenn man diese Hauptstory ausblendet, das gibt's halt nicht so viel, ne? Also wie flüssig das auch ist. Du steigst dann aus von deinem Motorrad, bist gerade noch durch eine große Stadt gefahren, bist wieder in dieser Ego-Sicht und gehst auf einmal in so einen Nachtclub rein, bist auf einmal in einem Autohaus oder sowas, wo der Mechaniker durchgedreht ist und der hat jetzt so einen Roboterarm, du musst gegen ihn kämpfen und sowas. Also da ist schon was zu entdecken und es gibt auch echt lustige Quests. Es gibt eins, da findet man Skippy, das ist eine Waffe, die mit einem spricht, so eine automatische Waffe und die macht immer so Witze und sowas, während man redet und da, scheinbar, wenn man genug Leute erschossen hat, dann kann man sie zu seinem Besitzer zurückbringen, da war ich noch nicht. Aber für jedes dieser Quests gibt es halt auch 100.000 so generische Sachen, ne? Aber das war für mich das, was ich am coolsten fand an dem Spiel. Mhm. Aber selbst das funktioniert halt auf Gameplay-Ebene nicht so gut. Also man muss da sehr viel so ausblenden, wenn man das spielt. Ja.
Ja, ich würde da ganz kurz anschließen. Ich habe den Kritikpunkt gestern auch schon gebracht und es tut mir leid, aber ich werde es wiederholen. Ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe es auch von Freunden um die Ohren gehauen bekommen, dass diese Nebenquests scheinbar alle sehr, sehr gut sind. Ich habe da nicht so viele von gesehen. Ein paar schon. Ich habe die auch als gut empfunden. Da werden dann halt Fragen aufgeworfen, die die Hauptstory komplett vernachlässigt. Gleichzeitig bin ich ein bisschen verhalten, das Spiel jetzt richtig dafür zu loben. Hast du ja jetzt auch nicht getan, aber das ist ein bisschen so wie bei diesen Marvel-Filmen, ne? Also du hast halt diesen Hauptfilm, der als Ganzes sehr, sehr schlecht ist. Und dann aber nachher hast du ja die Credits. Nach dem Abspann kommt noch mal so ein ganz kurzer Clip. Ja,
super gut.
Hast du das gesehen? Also der nächste Film, dieser Film war zwar kacke, aber der nächste, der wird ja auf jeden Fall toll. Ist natürlich ein bisschen überzogener Vergleich, aber das rettet es einfach für mich nicht ganz so. Diese Nebenmissionen leben davon, dass da Entwickler und Entwicklerinnen alles gegeben haben. Es arbeiten, glaube ich, einfach, wenn man das so von außen beurteilen kann, sehr fähige und engagierte Leute, die ja von dem Konzern auch einfach ausgebeutet wurden. Ne? Ich sehe es ja die ganze Zeit, ja, wir crunchen nicht und so, ja, wir crunchen schon, aber die Leute werden bezahlt und alles. Das heißt, diese Elemente muss man vielleicht auch so verstehen, wie sie entstanden sind, eben aufgrund der kreativen und engagierten Arbeit von Entwicklern und Entwicklerinnen, die ja jetzt auch nicht so richtig am großen Kuchen beteiligt werden. Prozentual habe ich jetzt irgendwie nachher gelesen, ein bisschen. Es gibt so viele Kritikpunkte noch, die wir noch gar nicht, Stefan hatte eben schon vieles noch dazu angesprochen, wo wir wahrscheinlich auch gleich noch übergehen werden zu dieser, also was eigentlich der Unterschied ja zu den Neuromancer-Romanen ist, gerade in dieser Konstellation des Helden. Was ich noch ganz kurz anfügen möchte, damit es nicht untergeht, Cyberpunk ist nicht kritisch gegenüber kybernetischen Erweiterungen, gar nicht. Also das wird einfach nur begrüßt. Dann Street Credibility, also die, wie man es auf der Straße aufgefasst wird, ne, das, wie man bei den Gangs rüberkommt und sowas, das erlangt man unter anderem, indem man Polizeiaufträge macht. Ist jetzt auch nicht so richtig sinnig. Gangs sind nach Ethnien aufgestellt. Weiß nicht, müssten wir vielleicht gleich noch drüber reden. Der letzte Punkt, der mir noch wichtig ist, die letzten beiden Punkte, diese überkrasse pornografische Präsentation, die in meinen Augen eben wirklich, also wenn es dann hart auf hart kommt und da tatsächlich Geschlechtsverkehr stattfindet, war zumindest in meinem Spiel so sehr prüde. Also um überhaupt, ich habe diese heterosexuelle Line gespielt und hatte dann nachher die mit der Figur Panem da
genau, du hast Geschlechtsverkehr. Genau, männlichen Charakter gespielt.
Genau, ein männlicher Charakter. Und das funktioniert einfach nach der Rule of Three. Also es gibt das ja in manchen Videospielen, mach das einmal, das wird nichts klappen. Mach das noch einmal, klappt schon wieder nicht. Aber das dritte Mal klappt es auf einmal. So vorher war alles irgendwie belanglos. Aber wenn ich die dreimal richtig offensiv anbagger, dann schläft die mit mir. Und dann ist diese Animation, die da kommt, fällt ein bisschen zurück, ne? Nach dieser ganzen Übersexualisierung, die man da im Spiel erlebt hat, finde ich, weil das halt so, dass auf einmal diese Polygone, die sich da übereinander hermachen und das ist, findet in so einem Fahrzeug statt und ja, jetzt knallen wir die alle weiter weg. Also es ist so, also ist zumindest mein Eindruck. Der allerletzte Punkt, das alles haben wir nicht gesehen, weil, darauf wurde sich vorher nicht konzentriert, wegen dieser super edgy Unternehmenskultur, ne? Da kann man vielleicht auch noch kurz zwei Worte zu verlieren, wie die sich auf Social Media, die ja im Spiel, wie du gesagt hattest, Christian, nicht stattfinden, präsentiert haben, ne? Da einfach mit irgendwie, ich meine sogar mit Elon Musk, ein bisschen Scherze machen und so und dann immer diese super ironischen Witze, die nur bei den Gamergate-Idioten ankommen, weil man ja, also, man kann sich mit allen verscherzen, aber nicht mit diesen kleinen Edgelords, und da hätte man es wahrscheinlich schon merken können, so, also wo das Ganze hingeht. Jetzt habe ich aber genug geredet und ja.
Vielleicht passt ganz gut, wenn ich jetzt einen kurzen, ein bisschen ausrufenden Input zu Cyberpunk und so einen Vergleich mache zu den unterschiedlichen Anspruchshaltungen von jetzt einerseits den ProgrammiererInnen und halt dem ursprünglichen Cyberpunk-Anspruch, so wie ich ihn jetzt ein bisschen deute. Erst nochmal vorher ganz kurz zu Pornografie fällt mir gerade ein. Da würde ich auch sagen, das würde ich dem Spiel vielleicht eher vorsichtig gesagt anrechnen, weil das auch eigentlich eine Übertragung von so einer von so einer Idee ist, wie eigentlich Sex und Werbung in der Zukunft, also in der Zukunft, wie man sich in den 80ern sie sich ausgemalt hat, zusammenhängt. Denn es gibt auch bei William Gibson zumindest immer wieder so sehr eindeutige Beschreibungen von wie Sex da gedeutet wird. Und da hat mich ein bisschen, ja, bin ich darauf aufmerksam geworden, da bin ich hängen geblieben an der Stelle, in Neuromancer oder in Biochips war das, wo man in der U-Bahn fährt, also wo Case, meine ich, in der U-Bahn fährt und dann sieht er zwei junge Frauen da sitzen und die eine trägt eine tropfende Vagina als Hologramm an ihrer Hand. Und das ist auf jeden Fall eine total sexualisierte Welt. Das ist auf jeden Fall eine Stelle, die einem in Erinnerung bleibt. Und ich fange mal ganz kurz an und ich versuche nicht zu sehr auszuufern, so den ursprünglichen Anspruch und die Entstehung von Cyberpunk kurz aufzureißen. Also Cyberpunk ist in erster Linie eine literarische Bewegung in den 80ern gewesen, die durch die sogenannte Mirror Shade Group vorangetrieben wurde. Da sind die schillerndsten Figuren sicherlich William Gibson und Bruce Sterling, Chairman Bruce wird er auch genannt. Und die waren einfach total genervt von der zeitgenössischen Sci-Fi-Literatur, die sich so um Space Operas dreht und immer nur die gleichen langweiligen Utopien aufmacht und sich quasi im Outer Space bewegen. Und diese Autoren wollten eben zurück in den Inner Space und haben sich da sehr an Sachen vom Film Noir und von den Hardboiled Detective Stories haben sie sich viel abgeguckt. Und haben sich Mirror Shade Group genannt, weil sie eben ein Manifest hatten, was sie jetzt eben innerhalb dieser Science Fiction ändern wollten und sind auf Conventions mit Lederjacken und schwarz verspiegelten Sonnenbrillen aufgetreten und haben sich da relativ daneben benommen. Also haben Leute rumgeschubst, haben Fans die Spock-Ohren abgerissen und haben eben andere AutorInnen beschimpft und wollten eben richtig mal was losreißen. Und das haben sie auch geschafft. Also sie haben dann in die Sci-Fi-Literatur und von da aus gesehen auch in Filme und andere, ja, in eigentlich alle möglichen popkulturellen Erzeugnisse eben es geschafft, die Science-Fiction ein bisschen näher an uns ranzubringen. Also im Cyberpunk geht es, ganz kurz gesagt, um High-Tech, Low-Life. Und die haben sich dann aus ihrer Position heraus gedacht, also in den 80ern, die Probleme, die sie da hatten, einfach weitergedacht und in so eine sehr nahe Zukunft projiziert. Also wir haben ja schon gehört, 2020 war das ursprüngliche Pen and Paper und 2077 ist auch ein Stück weit näher dran, als man es jetzt irgendwie von Space-Reisen oder so kennt, wo es wirklich einfach Techniken gibt, die man sich noch gar nicht vorstellen kann. Mhm. Cyberpunk ist dann, sind so sehr wichtige Themen, sind eben ja dieser ganze Müll, also das ist so ein bisschen das, was von der Technik übrig bleibt. Dann die schon angesprochenen Megakonzerne, Drogen spielen eine große Rolle, also auch so innere Konflikte und Sucht ist ein großes Thema. Enhancements, ganz klar. Für mich noch sehr wichtig, Informationskontrolle und Überwachung, das spielt in den Romanen von William Gibson auch eine sehr große Rolle. Und was ich sehr beeindruckend fand, ist, wie die Grenze von Technik und Natur verwischt wird. Und das spiegelt sich ja schon im ersten Satz wieder, wo quasi der Himmel mit einem flimmernden Fernseher verglichen wird von Neuromancer. Das finde ich einen total schönen Satz. Und also man merkt schon, dass der Anspruch da erstmal ein total subversiver war und haben die auch durchgesetzt. Das zeigt sich auch darin, dass Chairman Bruce erklärt hat, ich glaube noch nicht vor allzu langer Zeit, dass Cyberpunk tot ist und die aber ihre Mission erfüllt haben. Also die Science Fiction hat sich, wie ich jetzt schon dargestellt habe, ja total verändert seitdem. Und Science Fiction ist nicht mehr nur, sage ich mal ganz platt, Space-Reisen, sondern Science Fiction findet auch im Hier und Jetzt statt. Und ich glaube, wir kennen alle genug, allein schon Filme und Serien, die daran anknüpfen. Und ich musste da ein bisschen dran denken an CD Projekt Red, an den Anspruch, den die sich eben formuliert haben oder den die uns suggeriert haben. Die wollten quasi auch, ähnlich wie die Cyberpunk-Literaten, etwas neu machen, quasi Rollenspiel und Open World neu erfinden. Das haben wir ja, glaube ich, alle ein Stück weit gedacht. Und daran sind die aber kläglich gescheitert. Man kann nur froh sein, dass die Jungs und Mädels von CD Projekt Red nicht auch noch auf Conventions gegangen sind und da ausgerastet sind. Das ist das einzig Gute daran, glaube ich. Aber ansonsten sind diese beiden Anspruchshaltungen gescheitert. Und ich würde da jetzt dran anschließen und fragen, da ja die Cyberpunk-Literaten jetzt auch keine Cyberpunk-Literatur mehr schreiben, sondern eben zu anderen Themen übergewechselt sind, brauchen wir Cyberpunk eigentlich noch und was kann das Genre uns eigentlich noch mitgeben? Also ist dieses Spiel nicht eigentlich nur, wie William Gibson auch sagte, einfach nur ein GTA im generischen 80er-Jahre Retro-Future-Gewand? Und also was soll das eigentlich noch? Ich finde, ein bisschen verwandt dazu ist auch so diese Serie Altered Carbon, die vor ein paar Jahren rauskam, auf Netflix zu sehen. Die ist ja eigentlich auch nur, was man schon als Blade Runner kennt und auch diese Ideen des Trans- und Posthumanismus in dieser Serie sind nicht komplett neu mehr und ich finde, dass man sich heutzutage innerhalb der Science-Fiction anderen Themen widmen könnte. War jetzt ein sehr langes Plädoyer und so ein bisschen ein aufgemachter Vergleich, aber natürlich würde mich jetzt auch da eure Meinung zu interessieren und die Frage, was Cyberpunk uns eigentlich noch bringt, finde ich sehr spannend.
Ich finde es sehr sympathisch, dass ihr nach euren Redebeiträgen immer sagt, dass sie so lang sind und meine sind doppelt so lang und ich laber einfach weiter. Interessant ist ja, dass sie sich entschieden haben, ein Cyberpunk-Klischee nicht zu machen, und zwar, dass diese Stadt nur so bei Nacht irgendwie zu erkunden ist oder sowas, ne? Sondern dass sie, das man schon im ersten Trailer gesehen hat, das ist irgendwie gar nicht so dystopisch vielleicht, ne? Also vielleicht sind irgendwie doch manche Leute ganz glücklich so in dieser Welt, vielleicht ist es doch relativ normal, also vielleicht so, wie man ja jetzt auch unsere Welt beschreiben würde, dass wir sagen würden, ja, das ist natürlich für viele, viele Menschen, die weltweit ausgebaut, beutet werden, eine Dystopie, und erst jetzt kriegen es viele vielleicht mit durch, dass der Impfstoff nicht so schnell kommt oder sowas, dass man vielleicht selber auch mal in so einer vielleicht nicht so stark privilegierten Position ist, obwohl da ja auch, was ich Wahnsinn fand, ja auch die UN entschieden hat, dass diese Patente nicht freigegeben werden, ne, damit zum Beispiel Indien den Impfstoff schneller machen kann und so weiter und so fort. Also ja, wir leben natürlich schon in so einer völlig wahnsinnig dystopischen Welt. Ihr hattet ja Janina Loh im Podcast, hast du gesagt. Ich habe ihr Buch dann auch gelesen, Trans- und Posthumanismus. Ich fand es ein bisschen kompliziert, weil sie sehr viel verschiedene Arten unterscheidet davon und dann immer so ein bisschen hin und her wächst, switcht. Aber auch da sind ja so ein paar Themen drin, die sich mit dem Cyberpunk-Genre ja auch spiegeln oder da drin sind, ne? Also ursprünglich beziehen sich manche auf den Humanismus, also den man vielleicht ganz billig zusammenfassen kann. Der Mensch ist toll und irgendwie ganz anders als die Tiere, aber man muss ihn ausbilden, ja, durch Bildung irgendwie kann der Mensch erst zu seinem richtigen Potenzial kommen, und die Transhumanisten und auch Posthumanisten finden eben verschiedene Antworten, wie das dann halt jetzt mit Technologie funktionieren soll, ne? Ein ganz großes Thema ist Lebensverlängerung und Unsterblichkeit. Übrigens tatsächlich aus Grund dieser Maxime, mehr ist besser. Also wenn wir erstmal unsterblich sind, dann haben wir ja viel mehr Zeit für die ganzen Probleme. Da werden dann auch so Sachen, die ja offensichtlich daran hängen. Also was ist da mit Überbevölkerung? Dürfen dann Leute keine Kinder mehr kriegen? Oder wie soll das dann aussehen? So dann manchmal auch so weggeschoben. Kryonik hängt damit zusammen. Also dieser Kälteschlaf, ne? Das gibt's ja auch schon, dass Leute sich einfrieren lassen, um dann irgendwann in der Zukunft halt wieder aufgetaut werden zu können. Du hast schon gesagt, Augmentierung heißt es im Spiel. Human Enhancements nennt sie das. Also, dass man sich irgendwie modifizieren kann und dann so ein bisschen zu einer Art Cyborg wird. Bei der Cyborg-Literatur und sowas sagen Leute, ja, sind wir natürlich auch heute schon, ne? Also wenn wir irgendwie eine neue Hüfte bekommen, oder manche sagen auch, wenn wir Kaffee trinken morgens, ist das schon eine Art von Cyborg-Existenz, weil man halt mit Drogen versucht, sein eigenes Bewusstsein zu modifizieren. Dann ist natürlich Virtualität ganz wichtig. So eine Idee von so einer Matrix, von so einem Weltraum nochmal eigentlich so, den die Menschen selber geschaffen haben, und so einem Mind-Uploading. Man kann vielleicht dann irgendwann sein Gedächtnis da hochladen und dann tatsächlich irgendwie da existieren, den Körper überwinden. Es gab ein Zitat, ich weiß nicht mehr genau von wem das sie bringt, dass eine dieser Transhumanismus-Denkerin irgendwie gesagt hat, ich hege keine Nostalgie für den Menschen.
Ray Kurzweil hat das geschrieben.
Ah, okay. Aber okay, sie hat noch wen anders zitiert. Und das fand ich ganz interessant. Achso, Singularität ist noch eine Sache, ne? Also irgendwann werden die KIs übernehmen und dann wird's ganz anders. Und so artifizielle Superintelligenzen
2045, halt. 2045, laut dem Google-Denker Ray Kurzweil, sollen wir alle überwunden werden von einer Super-KI.
Die Frage, die sich da ja so ein bisschen, also erstmal kann man sagen, diese Themen sind alle irgendwo in Cyberpunk 2077 auch drin, also sehr, sehr viele von denen, ne? Ich find's auch ganz intelligent eigentlich, also wir haben über die Hauptstory immer jetzt nur so gesagt, die ist so ein bisschen schlecht. Es ist halt so, dass man ja dann Johnny Silverhand als weitere Person in seinem Hirn hat und ihn dann auch immer sieht, so als Projektion quasi davon, und das Spiel will eigentlich sagen, du wirst jetzt immer mehr wie dieser Draufgänger-Charakter Johnny Silverhand, und der überschreibt dein Wesen eigentlich, also irgendwann wird Johnny Silverhand die Kontrolle über deinen Körper haben und du nicht mehr. Ich finde, das ist auch ein typisches Science-Fiction-Thema, dass man die menschliche Angst vorm Tod auf etwas anderes legt. Also wie so eine Metapher versucht dazu zu finden. Es gibt zum Beispiel diesen einen Film, ich sage jetzt nicht, wie er heißt, damit das ein umgedrehter Spoiler ist, wo jemand eben im Weltall ist und da was erledigen soll und dann aber rausfindet, dass er nur ein Klon von sich selber ist tatsächlich, ne? Und das ist quasi diese Familie und sowas, mit der er kommuniziert auf der Erde, die gibt es gar nicht, oder die sind schon tot oder sowas, und er ist nur ein Klon. Ich finde, das ist auch so eine Art von, okay, ich bin schon tot oder ich werde noch sterben und so weiter. Meine Existenz ist gar keine normale menschliche Existenz. Bei Haruki Murakami gibt es so ein Buch, das damit endet, dass jemand dann halt noch in so eine Schattenwelt dann irgendwann kommen wird und sowas. Also immer so ein bisschen Metaphorik für den Tod eigentlich, die hier halt auch drin ist. Ich fand die Idee hier ganz intelligent gemacht. Mein größtes Problem ist halt, dass die Antwort, also man kann deine Frage, denke ich mal, vielleicht so erstmal beantworten. Ich denke nicht, dass diese Thematiken alle durch sind. Gar nicht. Ich glaube, die sind nur nicht mehr so futuristisch, wie sie in den 80ern waren, sondern viele von diesen Sachen haben wir heute schon. Wir haben Leute, die im Kälteschlaf irgendwie sind. Wir haben natürlich einen riesengroßen Trend von, irgendwann habe ich mal eine Bravo nochmal gelesen, und da waren Rezepte für Sachen mit Avocado drin, Health Food für Kids halt so, ne, wo ich dachte, krass, das war auf jeden Fall kein Thema bei uns, aber diese so sich immer weiter verbessern, immer gesünder leben, das Leben verlängern und sowas, ist natürlich die Sache, die uns auch heute schon interessiert, ne, dass Leute überlegen, wie kann Unsterblichkeit vielleicht mal möglich sein und so weiter. Deswegen würde ich nicht sagen, dass diese Themen alle durch sind und deswegen brauchen wir keinen Cyberpunk mehr, sondern die sind natürlich immer noch interessant. Und die Frage ist aber, wie behandelt man dann diese Themen? Will man sie wirklich nur so Cosplay-mäßig haben, wie sie oft bei Cyberpunk sind? Also da ist dann halt mal eine KI oder da ist dann halt mal jemand, der irgendwie augmentiert ist. Oder muss da noch mehr dran hängen? Und ich denke, wenn wir daran bleiben, die ursprünglichen Themen zu nehmen, dann denke ich, haben Videospiele halt eine große Chance. Und das ist zwar, dass es irgendeine Art von Verhalten dazu gibt. Also dass ich irgendwas dazu entscheiden kann. Es ist immer ein gern gemachter Vorwurf, dass man sagt, das hätte man auch noch komplexer erzählen können und so weiter. Es ist ja auch so, dass wenn wir uns Gangsterfilme von Scorsese antun, dann setzen die sich nicht auch irgendwann mal so an den Tisch zu viert und sagen, Moment mal, ist es überhaupt gut, ein Gangster zu sein oder nicht? Das soll uns natürlich suggeriert werden durch den Film. Also mit diesen Fragen sollen wir dann da rausgehen. Aber es wäre trotzdem schön, sich dazu verhalten zu können, einerseits. Also zum Beispiel ganz simple Sachen. Man könnte ja zum Beispiel sagen, ich musste an Bastian Balthasar Buchs aus der Unendlichen Geschichte denken, der je mehr er sich vom Aurin wünscht, desto mehr Erinnerungen verliert er. Könnte es nicht so sein, dass je mehr Augmentierung ich habe, desto mehr verliere ich irgendwas von meiner Menschlichkeit? Oder auch von, zum Beispiel kann es ja sein, ich habe jetzt einen Doppelsprung mit diesen Cyberbeinen, aber dann kann ich halt nur noch Sex haben, wenn ich vorher irgendwelche Medikamente nehme oder sowas. Und das wird dann halt im Spiel gezeigt. Oder dann mag mich vielleicht eine Person nicht mehr, die gegen Augmentierung ist einfach im Spiel. Die sagt dann, sorry, du hast dich super krass verändert, wir können jetzt halt nicht mehr miteinander reden, sowas, ne? Das ist halt nicht so richtig drin. Und man hat nicht so richtig das Gefühl, dass diese Welt, in der die Unternehmen alles regieren, wirklich so eine starke Auswirkung auf diese Charaktere hat, die in dem Spiel sind. Denn das die größte Frage, die Cyberpunk ja eigentlich auch erzählen könnte, und das müsste gar nicht so super interaktiv sein, ist ja die Frage, wie verhalten sich verschiedene Individuen, die verschiedene Eigenschaften haben in dieser Welt? Also verschiedene Ethnien, verschiedene sexuelle Orientierungen, Gender, Klasse, natürlich ganz wichtig, ne? Also Cyberpunk, wenn wir sagen, das ist vielleicht auch so ein bisschen wie im italienischen Neorealismus, so, es geht hier auch wieder um die Arbeiter, um die ganz kleinen Leute, so, wie verhalten die sich eigentlich dazu? Und Cyberpunk findet eigentlich immer die Antwort, das sind alles so super abgehalfterte, mega edgy Wichser. Das ist eigentlich immer das. Du kommst immer irgendwo rein, die sagen, wer bist du hier? Diese Arasaka-Spinner, da müssen wir jetzt mal hingehen. Und dann hast du noch nicht nur, dass du so jemand bist und die Person, sondern auch noch fucking hypertoxic Johnny Silverhand kommt immer rein und sabbelt dich zu mit einem Sermon, wo du echt denkst, ist das irgendwie der alkoholische Onkel von der Familienfeier, den ich jetzt hier immer dabei habe? Hätte man da nicht einen anderen Charakter finden können? Weil es gab auch ein Zitat, wo er sagt irgendwie, I've seen crazier shit in my time, like fucking a girl and then her sister and finding out they're both sisters of God. Und dachte ich so, Alter, boah, Alter, ciao. Und den soll ich dann irgendwie nachvollziehen können besser? Also die sind ja alle so irgendwie. Ja, ja. Und ich finde sowieso diese Konstruktion dieses peinlichen Rocker-Typen, irgendwie, der dann irgendwie so anti-corporate drauf ist, so, man muss sich dazu nicht verhalten. Wäre es nicht ein tolles Spiel, wenn wir einen Pfad gehen können, wo wir voll auf der Seite der Corporate-Leute sind? Also, ja, wo wir sagen, ja klar, ja, das ist natürlich, klar, das ist Kapitalismus und so ein bisschen schlecht, aber die haben tolle Technologien entwickelt, wie zum Beispiel jetzt Pfizer und diesen Impfstoff und sowas, ne? Will ich jetzt nicht sagen, ja, Kapitalismus, juche, aber könnte das Spiel das nicht wenigstens anbieten irgendwie? Man hat das Gefühl, egal ob jemand der krasseste Corporate Manager ist oder das krasseste Lowlife, eigentlich sind das alles irgendwelche Arschlöcher. Und das ist natürlich auch eine Aussage, die man treffen kann. Weiß nicht, ob die halt so intendiert ist. Ich glaube, die ist eher drin, weil Leute halt edgy, coole Spiele wollen, in denen halt dauernd geflucht wird. Aber das interessiert mich halt nicht. Warum gibt's da nicht auch normale Leute, die einfach vielleicht kleine Sorgen haben oder sowas? Gibt's in Nebenmission ein bisschen, aber das, also ist auf diese Hauptstory ist echt krass dröge und man hört sich echt viel Cybergebrabbel an, aus dem man nichts rauszieht eigentlich, zu diesen Themen, die da drin sind. Die sind halt dann auch noch irgendwie augmentiert. Es sind Features, ne? Also Augmentierung ist ein Feature, aber kein Thema eigentlich.
Ich hake noch mal kurz ein, wenn ich darf. Entschuldigung, Florian, weil das direkt dazu passt. Erstmal noch mal kurz, also ich finde Cyberpunk super. Das Spiel nicht so, aber das Genre ist finde ich super. Nicht zuletzt durch diese ausufernde Literatur, die ich da jetzt betreibe. Aber ich würde mir dann doch schon wünschen, dass es nicht nur darauf hinausläuft, immer wieder die gleichen Themen aufzuwerfen. Altered Carbon ist halt, wie gesagt, ein Beispiel. Ich kenne nur die Serie, das Buch kenne ich noch nicht. Das ist ja auch eine Vorlage von Richard Morgan. Aber ich finde halt, Cyberpunk könnte sich langsam mal weiterentwickeln. Und darauf spielen ja, glaube ich, auch die ursprünglichen Begründer an, dass es einfach langweilig ist, immer das Gleiche nochmal wieder zu reproduzieren. Aber ansonsten finde ich es halt geil. Das ist ja auch mein positiver Punkt an dem Spiel, dass es halt super aussieht. Das Zweite ist dann, dass Cyberpunk, das hast du, glaube ich, vorhin gesagt, Florian, dass Cyberpunk ja eigentlich nicht darauf abzielt, moralische Urteile zu fällen. Also diese ganzen Techniken und der Kapitalismus, der wird da, ich meine, es gibt keine neutrale Literatur wahrscheinlich, aber der wird dann doch eher beschreibend dargestellt in den Büchern. Und deswegen finde ich das eigentlich ein super Ansatz, dass es eben so eine im Grunde dadurch auch amoralische Welt ist oder eine Welt, wo wir uns selber als Individuum wiederfinden. Und im Cyberpunk werden ja eben Individuen beschrieben, die ganz unten sind. Das trifft auch ein bisschen auf das zu, was du beschrieben hast, Christian. Johnny ist larger than life und irgendwie so ein super cooler Dude und auch wie. Ich finde diese Synchronstimme auch einfach nicht passend. Das sind einfach keine richtigen Lowlifes. Das sind keine mittellosen Menschen, sondern das sind einfach die krassen Macker, die irgendwie die krassesten Waffen haben. Ist natürlich jetzt ein Punkt, den ich gar nicht so vollkommen jetzt dem Spiel vorwerfen würde, weil ich meine, es wäre auch langweilig, wenn man immer nur im Untergrund agieren müsste und da irgendwie gar nichts kennenlernt eigentlich. Und ja, jetzt noch ein bisschen Eigenwerbung für die Podcast-Projekte, wo wir mit Janina gesprochen haben. In Praktisch Theoretisch kann man vor allem noch mal was über den kritischen Posthumanismus erfahren. Und in Spoil Radio haben wir das Buch von Janina Loh auch besprochen. Und da haben wir dann in zwei Folgen einmal den Transhumanismus.
Roboterethik oder Trans- und Posthumanismus?
Trans- und Posthumanismus. Mhm. Und haben wir in einer Folge haben wir den Transhumanismus auseinandergenommen und auf Neuromancer und Cyberpunk bezogen. Und in der darauffolgenden Folge dann eben den Posthumanismus, sodass wir da eigentlich ein hoffentlich ganz umfassendes Bild liefern, falls wen das nochmal interessiert, da reinzuhören, würde uns natürlich auch freuen. Das wäre es jetzt mit meinem Input erstmal. Ja, sorry, ich rede auch so viel.
Ach Quatsch, alles gut. Ich würde ganz kurz noch anschließen an den Punkt, den du gemacht hast mit den, das ist die Ausgangslage von den Neuromancer-Romanen, also überhaupt auch von diesem Cyberpunk-Genre. Man hat halt irgendwie so ein Subjekt und der ist auf keinen Fall dieser Muskelprotz oder dieser Superheld von Automatisch. Der ist eher so ein Unterdrückter, der sich halt mit den Mitteln der Technik Bahn bricht. Also so ein bisschen egoistisch das Beste rausholt vielleicht. Vielleicht auch nicht egoistisch, aber erstmal von ihm, vom Individuum aus so eine, wie soll man sagen, ja, man befähigt sich einfach über die Technik. Und was Cyberpunk, also das Spiel 2077, unterscheidet von den Neuromancer-Romanen und aber auch so dystopischen Romanvorlagen in der Literatur, wie zum Beispiel Huxleys Brave New World. Da hat man diese Klasse von, also heißt es bei Brave New World, von Alphas. Das sind halt diese absoluten Drübermenschen, die sind makellos. Und dann gibt es die Ys, die sind halt die unten so da rumdumpeln, die ganze Zeit arbeiten müssen, aber die haben nichts zu melden. Und im Roman selbst wird das Ganze über jemanden erzählt, der von dieser Alpha-Sortierung so ein bisschen abgestuft wird. Also der auch Makel hat, der deswegen komplett ja die ganze Zeit gefrontet wird und so. Und genau, das ist etwas, was das Spiel gar nicht macht. Man wird relativ schnell dieser super stylische Typ, also ich kann mich der Meinung nicht ganz anschließen mit den Klamotten, weil ich immer rumgelaufen bin wie ein Lump, auch mit meinen ganzen Legendary-Sachen, die sahen immer völlig unpassend aus. Da legt das Spiel zu viel Wert drauf. Einfach auf diese Style-Frage und auch diese Logik, die internalisiert ist. Ellbogen raus, kapitalistische Eigennützigkeit, das muss hier funktionieren. Das machen auch alle Charaktere, das wird aber gar nicht reflektiert. Und das ist, glaube ich, einer mit der größten Unterschiede zu den Romanvorlagen und auch zu diesem dystopischen Setting des Cyberpunks. Also kann man jetzt zu verstreiten, ob das dystopisch ist, haben wir ja gestern auch getan. Cyberpunk ist keine Dystopie, ganz und gar nicht. Und wenn man das einmal so festhält, oder damit ich diesen Punkt hier weiter ausarbeiten kann, wenn das keine Dystopie ist, was ist es denn dann? Also es muss ja irgendwas geben, woran das Spiel glaubt. Und wir haben jetzt ganz viele Punkte schon beschrieben, wo irgendwie das so konträr steht zu dieser Cyberpunk, dem Cyberpunk-Setting, die man jetzt nicht noch alle nochmal aufführen muss, die sich aber ganz gut spiegeln, finde ich, in so einer Werbung für das Spiel. Das habe ich bei dem, ich glaube, britischen Journalisten, Spielejournalisten, den ich eben schon mal erwähnt hatte, Alfie Bowne, habe ich das gelesen und der hat sich darüber gewundert in einem Interview. Es gibt diese Werbung fürs Spiel und die sagt dann Drive Fast Cars und gleichzeitig Rebel Against Corporations. Und das passt halt gar nicht zusammen. Du kannst nicht einerseits diese Autos toll finden und super heiß drauf sein, diese super aufgemotzten Karren zu fahren. Und dann bist du auch noch irgendwie Antikapitalist oder sowas. Das Spiel denkt das aber. Das Spiel denkt, man kann das so beides zusammenführen. Und man sieht das ja auch an dieser Figur Johnny Silverhand, wo ich auch noch mal ganz kurz auf die Origin-Geschichte von ihm hinweisen möchte. Der ist nicht nur so eine absolute Katastrophe. Und mir ist der unglaublich auf den Nerv gegangen als Sidekick. seine Geschichte fängt ja damit an, dass der sich irgendwann überlegt, auf so einen Unternehmenswolkenkratzer Atombomben draufzuwerfen. Also nur um das mal so einzuordnen, was das für ein Antikapitalist sein soll. Das ist kein Menschenfreund. Also der steht dem kapitalistischen System nicht gegenüber, um irgendwie eine humanistische Position einzunehmen. Der ist halt einfach ein Arsch. Und das ist so ein bisschen diese, haben wir eben schon angesprochen, hat Christian auch schon erwähnt, ja, das, bei wem kommt das gut an? So, das sind diese 15-jährigen Edgy-Kinder, die sich dann denken, ja, das finde ich ja, ja supergeil, ne? Ja, wenn er da diese Sprüche klopft und dann stehst du da und hast so irgendwie, keine Ahnung, jeder Erwachsene in meinen Augen muss sich einfach nur wundern, wenn da diese Dialoge von Johnny Silverhand reinknallen. Weil ganz oft ist mir so, also mir persönlich ging es so, nee, Dude, deine Dialoge gehen überhaupt nicht klar. Und ich bin auch kein Freund von dir und ich hab's immer wieder angeklickt. Hatte aber keine Auswirkung. Also, du kannst dem so oft sagen, dass du den Kacke findest im Spiel. Der Typ taucht immer wieder auf. Und da gibt es dann keine richtige, es führt zu nichts. Und das lässt sich in meinen Augen nur so erklären, dass das Spiel nicht irgendwie besonders links ist oder besonders rechts ist. Das Spiel ist in erster Linie ein super liberales Produkt. Und was die einem verkaufen als Produkt, ist dieses antikapitalistische Gehäuse. So, hier kannst du ein bisschen gegen Unternehmen schießen und so, soziale Ungleichheit ist schlecht. Aber macht es doch bei uns und macht das auf einem super teuren PC und das Spiel kostet auch noch 70 Euro. Das ist deren Kapitalismuskritik. Das ist nämlich einfach ein liberales Produkt. Und so muss man das, glaube ich, immer begreifen. Viel mehr als ein ganz normales Produkt. Das kann man, glaube ich, auch außerhalb von Videospielen sehen. Kann das Spiel gar nicht leisten, weil es einfach so nicht angesiedelt ist. Auch wenn das jetzt der letzte Punkt, den ich dazu sagen wollte, glaube ich gar nicht auf alle zutrifft. Also alle Entwickler da, man sieht das an ja diesen Nebenquests und so, da sind schon Leute, die sich all diese Fragen stellen und Gedanken machen. Da gibt es dann einfach nur eine obere Etage und da weiß man jetzt nicht, was da dran ist, aber bei Reddit gab es diese Vermutungen und so Threads, wo gesagt wurde, ja, da sind die halt gekommen mit der Schere und haben es halt weggeschnitten. So, ob das jetzt als DLC kommt oder ob das einfach eben nicht in diese politische Ideologie des Spiels reinpasste, das kann man natürlich nicht beobachten. Da sind die einfach zu undurchsichtig, wie du schon meintest, Christian. Und genau, aber ich denke, ganz wichtig ist, dass wir das Spiel, und so ist es mit vielen AAA-Spielen ja gewesen, weswegen wir ja auch in den anderen Folgen eigentlich nur uns gewundert haben und gemeckert haben. Die geben immer vor, die würden besonders progressiv sein und irgendwelche Themen verhandeln. Und im besten Fall sind das einfach liberale Produkte.
Ja, ich finde, dass du da ein bisschen immer so über das Ziel hinausschießt manchmal in der Kritik. Also ich finde, du schmeißt dann verständlicherweise viel zusammen, aber wenn du sagst, ja, das kostet dann 70 Euro und man braucht einen PC, also wir können uns natürlich alle nicht daraus rausziehen, dass wir in kapitalistischen Verwertungszusammenhängen leben, ne? Und dass wir auch mal ein Massenprodukt und einen riesigen Film natürlich mögen. Auch fast alle Filme, die wir besprechen, müssen ja erstmal durch das kapitalistische System durch, dass irgendjemand überlegt, wie können wir damit Geld verdienen, selbst wenn wir Regisseurinnen und Regisseure haben, die besondere Auteurs sind und ganz weit ab von irgendwelchen Vorgaben, die ihnen gemacht werden, trotzdem halt die Filme machen können, muss ich natürlich trotzdem was überlegen, aber kriegen wir es dann irgendwie im Arthouse-Segment verkauft oder sowas, ne? Ja, und deswegen ist, glaube ich, das ja eigentlich ein Thema, was interessant ist bei Cyberpunk. Also jetzt nur zu sagen, wir machen da die antikapitalistische Revolution in dem Spiel, nicht, dass du das jetzt suggerierst,
ja,
und sowas.
Das muss ja nicht sein,
das muss natürlich nicht sein, aber es könnte ja eigentlich gerne drin sein. Das ja, ist genau. Das, was ich nicht so ganz verstehe. Also warum, man kann ja auch dann liberal argumentieren in dem Spiel. Man kann absolut, ja verschiedene absolut. Fraktionen sehen und dann sagen, das gibt's auch in unserer Zeit schon, diese Diskurse. Es gibt ja viele Diskurse, die besprochen werden, bei denen nicht hundertprozentig bei einem selber vielleicht auch klar ist, wo man da ganz genau steht. Also bei Cancel Culture zum Beispiel ist so ein Thema, finde ich, über das man ganz viel streitet und sowas, ne, wo man manchmal bei ein paar Sachen Unbehagen hat und bei anderen dann denkt, nee, das finde ich eigentlich ganz gut und sowas. Und ich denke, da könnte man viel machen. Nur es sollte halt, also man hat das Gefühl, wenn das Spiel ein bisschen atmen kann, und das ist hauptsächlich, wenn es nicht redet, also in diesen Fragezeichen und Ausrufezeichen auf der Mission, dann fange ich eher an zu denken und überlege mir so ein bisschen, wie sind die da hingekommen, warum liegen hier diese Leichen, dann hat es auch diesen Detective-Noir-Aspekt ganz doll, oder? Was ich auch beim Witcher schon ganz gerne mochte, diese Idee, ich bin hier einfach tatsächlich nur so ein Arbeiter, der halt durchgeht und ein paar Aufträge annimmt und ich komme hier in ganz viele unterschiedliche Settings und visuell sind die manchmal sehr beeindruckend, also manchmal hast du das Gefühl, das ist jetzt eher so ein bisschen Favela-mäßig, das ist jetzt ein Hotel, aus dem ich was klauen muss. Das ist jetzt ein Restaurant, hier ist ein Klamottenladen, der auf einmal überfallen wird und sowas. Da gibt es echt viel, also da muss man schon sagen, ich weiß auch nicht genau, wie man es spielen sollte. Ich glaube, man sollte sich, wenn man sich da richtig drauf einlassen will, viel Zeit nehmen, auch viele dieser Fragezeichen und sowas zu machen. Es wird nur nicht so richtig verknüpft, also das fand ich auch ein bisschen komisch, dass am Anfang dir gesagt wird, es gibt diese ganzen Fixer und diese ganzen Leute, die dir die Jobs geben, aber wenn du da hinfährst, dann sind da gar keine richtigen Dialoge, dann wird das nicht richtig eingebunden. Also das ist so ein bisschen auch mein Problem, dass das Spiel erzählt sehr viel und hat sehr viele Charaktere, die gleichen sich aber alle sehr doll. Man erfährt relativ wenig über deren Weltsicht und so weiter und so fort. Aber ich verstehe natürlich, was du meinst. Und man kann das Spiel natürlich immer, man will natürlich immer so in alle Richtungen vermarkten, gerade bei so riesigen Projekten. Also man möchte, dass es ein bisschen progressiv ist, so, ne, dass da ein paar Optionen drin sind, damit halt dann natürlich die linken JournalistInnen dann trotzdem sagen, ah cool, das ist ja drin. Und man will natürlich aber auch dieses Draufgängertum so haben, was hier nicht so viel kritisiert wird und so weiter. Aber ich glaube, man hätte halt viel mehr, also man müsste ja nicht jede Mission mit Ballern und Schleichen lösen. Wir haben noch nicht so viel über das Gameplay geredet, aber das Gameplay ist ja so eindimensional dann oft, dass man sich da einfach durchballert, weil man keine Lust hat zu schleichen. Einfach deswegen. Und das ist ja ganz einfach auch, ne? Also das ist ja, deswegen sind so ganz viele Systeme dran, die nicht richtig funktionieren. Also ich finde, dass sowas existiert, ein Open-World-Shooter, wo du richtige Ego-Shooter-Sequenzen hast, nachdem du vorher durch die Stadt gefahren bist und sowas, sehr beeindruckend in diesen tollen Settings. Aber es ist immer irgendwie so ganz einfach. Und wenn man es schwer stellt, dann ist es halt so seltsam schwer, weil die Gegner halt ganz viel fressen. Und die KI ist so dumm, wie er auch schon gesagt hat, dass man einfach immer aus dem Raum raus wieder in den Raum reingehen kann und sowas. Deswegen ist es halt auch auf Gameplay-Ebene einfach nicht so sonderlich interessant. Zu dir zurück, Stefan, wollte ich nur sagen, du hast es kurz angesprochen und das denke ich auch, ich finde auch gut, dass du nochmal darauf hingewiesen hast, weil ich tatsächlich dann auch da aufgehört hatte bei dem Punkt, als ich sagte, dass ich Cyberpunk interessant finde und die Thematiken, aber klar, wenn wir das heute machen, dann sollten da natürlich andere Thematiken rein, ne? Dann brauchen wir nicht nur alle diese Thematiken aus den 80ern, die kann man auch nehmen, weil wir sind ja dann immer noch nicht bei der Singularität angekommen, wie du schon richtig dann erwähnt hast, und es ist ja noch ein paar Jahre sind es ja noch. Ja, aber gleichzeitig, ne, der Klimawandel zum Beispiel, ne? Also da wird ja auch so ein bisschen gesagt, dass es sowas gibt schon in dieser Welt. Ich habe mir auch dieses Buch mit den Artworks von CD Projekt Red gekauft, irgendwie für 20 Euro gibt es das auf Englisch, wo da nochmal viel mehr steht über diese ganzen Corporate Wars und sowas, die es gegeben hat. Aber im Spiel ist da sehr wenig drin, denn ich habe das Gefühl, wenn es atmen kann, wie ich schon gemeint habe, dann denkt man selber. Aber wenn es redet, redet es immer so den gleichen Müll. Und da geht's ganz viel da. Ich glaube, das Spiel macht so einen Worldbuilding-Fallstrick. Es denkt, wenn es ganz, ganz viel erzählt, dann wirkt die Welt irgendwie lebendiger und sowas, ne? Wenn man das Gefühl hat, es gibt den Clan, mit dem haben wir das und diesen Scheiße und diesen Scheiße. Und das stimmt, das kennen wir auch aus dem Gangsterfilm, aber irgendwie geht es nie darüber so richtig hinaus. Es ist halt kein
Show and Tell, ne? Es ist halt wirklich, da wird einem viel um die Ohren geworfen und es wird einem viel versucht, über die Textboxen und Infotexte mitzugeben. Aber dass man sich die Welt wirklich selbst erklären kann, wie so eine gute Open World das eigentlich leisten sollte, meiner Meinung nach, das findet halt nicht statt. Ich glaube, das meinst du vielleicht ein Stück weit auch, oder habe ich dich da falsch verstanden?
Ja, und halt, wir sagen immer, die Corporations regieren die Welt. Ist das so in dem Spiel? Ist das eigentlich so? Was ist denn die Regierungsform von Night City eigentlich? Wie genau läuft denn das ab? Haben die eine Regierung? Ist es so, dass wirklich schon die Konzerne das komplett entscheiden? Oder ist das wie uns sowas Hybrides, dass man sagt, ja toll, dass der Konzern Twitter jetzt Trump blockiert hat, damit da nicht noch ein Angriff aufs Kapitol stattfindet vielleicht? So, also haben wir da so eine Mischform? Was machen denn die Konzerne genau? Wem helfen die Konzerne und wem nicht? Und dann natürlich, ne, wir haben es kurz angesprochen, so CD Projekt Red natürlich auf Twitter durch auch sehr viel so transphobes Marketing und sowas aufgefallen oder einfach so dumme Gamergator-Jokes und sowas, ne, was sehr, sehr viel kritisiert ist. Und dann ist natürlich auch die Frage, ich finde, hier sind gute Sexszenen auch drin in dem Spiel. Also in einer Quest fand ich die wirklich eigentlich schön gelöst, sehr authentisch. Aus einer Ego-Sicht habe ich sowas in dem Spiel noch nicht gesehen, wo zwischendurch nochmal so eine Zigarette geraucht wird und sich so von einem Charakter zum anderen gereicht wird und dann geht's weiter. Und es gibt ein paar emotionale Sachen. Am Ende eigentlich von all diesen Sidequests gibt's so diesen einen emotionalen Moment. Es gibt eine Mission, wo man durch so eine versunkene Stadt taucht, in der ein Charakter eben aufgewachsen ist, bevor das eben geflutet wurde und so weiter. Es gibt so Sexszenen, bei denen die Leute verbunden sind, durch so ein Neural Link irgendwie, was ich ganz interessant fand. Also es gibt manchmal diese kleinen emotionalen Geschichtchen, aber sie sind sehr stark versteckt halt in dem Spiel und es ist nicht gut zusammengeführt. Also ich glaube, man hätte diese ganzen Missionen, also einfach länger gebraucht. Ich glaube, man hätte noch ein Jahr gehabt oder zwei, hätte man, glaube ich, immerhin Missionen so verbinden können, dass du nicht einfach, weil es ein Fragezeichen auf der Map ist, irgendwo was klauen musst, sondern dass dir ein Charakter diese Aufträge gibt, weil er das auch braucht und dass wir dann so ein bisschen merken, wie kommen die eigentlich hier durch. Und das, wir kriegen wenig davon mit, wie diese Welt überhaupt politisch verortet ist, sondern es kommt immer wieder auf so ein Corporate Fuck You von Johnny Silverhand zurück. Und ich würde sagen, Florian, das stimmt nicht. Man kann schnelle Autos geil finden und den Kapitalismus trotzdem scheiße. Also man kann ja den Luxus für alle fordern. Aber Johnny Silverhand fährt dann halt auch selber einen Porsche, ne, in dem Spiel und ist halt so anti-corporate und der muss ihn ja dann auch da gekauft haben und so weiter. Und das ist einfach, fand ich, auch so ein bisschen toxisch übergriffig, dass der immer so dabei ist, weil ich dachte, mit dem will ich mich eigentlich nicht versöhnen. Ich musste dran denken, dass auch oft viele Frauen auch auf Twitter und so schreiben, so linke Typen, meistens so die größten Sexisten eigentlich. Und das dachte ich dann so bei Johnny Silverhand. So, das ist echt das Klischee von so einem super oberflächlichen linken Arschloch eigentlich. Ja,
ja, es ich soll ja noch... Sorry, wieder in die Quere gekommen. Schieß
alles
los.
Gut, mach ruhig. Ich wollte mich nur ganz kurz ein bisschen erklären, aber wenn du was anschließen wolltest.
Ja, ich schließe ein bisschen was an. Also ich hätte mir das Buch auch gekauft, aber ehrlich gesagt noch nicht viel drin geblättert, weil mich das irgendwie dann doch nicht so interessiert hat nach den ersten drei Tagen mehr. Ich habe das Buch noch rumliegen. Ist schön gemacht auf jeden Fall. Und es soll ja sogar noch einen Pen and Paper rauskommen mit Pondsmith, was so die Zeit zwischen 2020, also zwischen dem ursprünglichen Pen and Paper und 2077 auffüllen soll. Also das kann man dann sich kaufen und mit seinen FreundInnen im Wohnzimmer spielen und dann wieder Cyberpunk zocken. Das ist, glaube ich, so der Plan. So eine Pokémonisierung oder sowas versuchen die, glaube ich, auch. Also es ist ja eben ein riesiges Projekt, was ja fast jetzt eine Dekade andauert. Finde ich auch ein bisschen, ja, finde ich interessant. Und ich glaube nicht, dass das funktioniert anhand dieses, was die jetzt schon falsch gemacht haben. Und was mir noch fehlt, ein wichtiges Cyberpunk-Trope ist der Cyberspace. Wie findet ihr denn die Umsetzung von diesem, wenn man dann tatsächlich mal im Cyberspace ist, also das ist ja für Cyberpunk sehr wichtig, aber ich meine, es ist in den 80ern auch wiederum aktueller gewesen und relevanter als wahrscheinlich jetzt. Ja, Internet kennen wir halt. Also finde ich auch interessant, dass das in dem Spiel ja eigentlich auch nur am Rande vorkommt, was im Cyberpunk ja eigentlich total wichtig ist, wenn man jetzt an Matrix oder sowas auch denkt.
Das ist rausgekürzt worden, hundertprozentig, ne? Ich glaube, das wurde in den ersten Trailer noch stärker suggeriert, dass man da drin ist. Und man ist da ja nur so zweimal kurz in zwei Quests. Und das ist ja nur dieser eine Raum. Also, und deswegen ist es, glaube ich, rausgekürzt. Aber erklär dich auch gerne noch, Florian.
Ich wollte da nur kurz was anfügen, damit ich nicht ganz missverstanden werde. Weil es ist mir durchaus bewusst, wie deine Kritik an mir zustande kommt. Das hängt natürlich auch damit ein bisschen zusammen, dass man jetzt das nicht alles in aller Breite ausführt. Natürlich kann man schöne Produkte toll finden und den Kapitalismus als Ganzes trotzdem für eine doofe Wirtschaftsform halten. Mhm. Ich denke aber einfach, in welcher Oberflächlichkeit das Spiel das macht und mit welcher, eben mit diesem Verkaufsargument oder mit dieser Strategie des Unternehmens, das zu überblenden. Das ist eigentlich der Kritikpunkt gewesen. Nicht ganz straight zu sagen, wie zum Beispiel in Call of Duty. Also jetzt nicht gerade mal der neueste Ableger, aber Black Ops 2 zum Beispiel. Ist super sexistisch, super militaristisch, ja, imperialistisch sowieso. Aber ehrlich, also diese Leute denken das so. Und das kann man dann halt auch ganz ehrlich kritisieren. So, also das ist halt von denen ein ehrliches Werk und man kann das einfach durch Kritik aufarbeiten. Dieses hier versucht sich ein bisschen zu verstecken in meinen Augen. Eben durch diese hier haben wir ja alles jetzt schon angesprochen. Ich glaube, es gibt jetzt auch weitere, wichtigere Fragen, eben die von Stefan angesprochene. Aber das ist mir halt ein Punkt, dass es mir darum geht, dass die versuchen, das zu überspielen und das trotzdem tun. Also die wissen das und tun es trotzdem, wollen es aber nicht zugeben. Das ärgert mich immer am meisten. Also wenn man sich seiner eigenen Ideologie vermutlich bewusst ist, ganz oben, also bei denen da jetzt, das ist die einzigen, die ich adressieren möchte, diese Chefetage, die sich da auch auf Social Media blamiert hat, aber die wissen das, was die da tun und die machen das halt eben trotzdem. Und deswegen diese harte Kritik. Und dann, um jetzt mal auch was Sinnvolles anzufügen auf die Frage von Stefan, ist es eigentlich nötig? Also brauchen wir diese Kritik noch oder hat der Cyberpunk wirklich abgedient? Was sind denn die Fragen? Künstliche Intelligenzen werden ganz schlimm werden, vermutlich. Die ganzen Transhumanisten, die er als Menschenfeinde, also auch wieder vereinfacht, aber wenn die sagen, ja, ich habe keine Nostalgie an den Menschen und sowas, muss man schon klar sagen, das ist eine menschenfeindliche Aussage. Mhm. Die Umwelt hat Probleme, habe ich glaube ich schon erwähnt. Und was halt ganz krass ist, weil wenn man nach China schaut, diese Verknüpfung von einem totalitären Staat mit diesen technischen Möglichkeiten gerade. Deswegen denke ich, es gibt so viele Problemfelder, die man besprechen könnte oder anschneiden könnte, wenn man sowas kritisieren will in so einem Spiel. Das ist ja noch lange nicht durch.
Ist dann das, was du beschreibst, ich will jetzt nicht immer so irgendwie auf Sci-Fi und Cyberpunk, also auf die Literatur immer eigentlich und das so loben, wie toll das alles ist. Das natürlich gibt es auch Probleme und ich stecke da jetzt auch nicht so tief drin, nur weil ich jetzt ein halbes Jahr einen Podcast dazu mache. Aber ich denke halt, die Themen, die du auch angesprochen hast, Christian, das würde man dann vielleicht eher, auch so Begriffsklauberei, würde man vielleicht eher als Biopunk dann bezeichnen, wenn es um Natur geht oder um auch körperliche Veränderungen oder was weiß ich. Also ich finde halt, der Cyberpunk der Begriff ist halt so aufgeladen, man kann den auch durchaus einfach mal abwerfen und dann einfach sagen, es ist halt eine Aufgabe von guter Sci-Fi, sei es jetzt Literatur oder Filme oder Bücher oder, Bücher ist ja Literatur, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine, also Serien, alle möglichen Produkte. Natürlich können die alle möglichen Themen aufwerfen, aber ich glaube, man muss sich von diesem Begriff Cyberpunk ein bisschen lösen, weil ich finde nicht, dass der uns jetzt noch groß weiterhilft. Klar, also das zuletzt, das Cyberpunk-Werk, was in den 90ern noch total erfolgreich war, jetzt irgendwie am Rande, ist natürlich Ghost in the Shell. Aber Ghost in the Shell hat auch, finde ich, den Cyberpunk nochmal auf eine andere Ebene gehoben, weil das nochmal andere Fragen in den Mittelpunkt gestellt hat. Also, aber ich finde halt, die Fragen, die wir jetzt langsam aufwerfen, das geht ja einfach immer mehr weg von so einer ursprünglichen Cyberpunk-Idee. Und ich glaube, der Anspruch, der ist einfach ein anderer.
Ich glaube, wahrscheinlich muss man es dann doch einfach so sehen, dass Cyberpunk halt versucht, relativ große Gesellschaften oder gesellschaftliche Zusammenhänge erstmal so zu zeigen und abzubilden und da halt fast so einen anthropologischen Ansatz hat zu sagen, wie sieht es eigentlich von unten aus und wie ist eigentlich die Welt dann strukturiert und was machen die Individuen, ne? Also, dass man da so einen Arbeiterrealismus so ein bisschen einführt und den sollte Sci-Fi, denke ich, behalten, weil das interessant ist, darauf zu schauen, ne? Das ist ja auch sogar, du bist ja Historiker, es gibt doch auch in der Geschichtswissenschaft diesen Turn, dass man irgendwann gesagt hat, wir haben eigentlich so die Leute im Alltag gelebt, ne? Wir wissen ja immer nur so was, was so Könige und so alle gemacht haben. Wir wissen gar nicht, wie waren eigentlich die Arbeiter oder auch die Bauern und so weiter, die Abhängigen, wie haben die eigentlich so gelebt? Und ich finde diesen Punkt sehr, sehr interessant, was voll fehlt irgendwie hier. Und deswegen finde ich auch, es ist so, ich glaube schon, dass man doch sagen muss, die haben eine Faszination dafür bei CD Projekt Red, aber wahrscheinlich sind es doch einfach relativ edgige Gamer-Dudes, die halt das Spiel gemacht haben, weil sie irgendwie nicht so diese ganz starke Feinfühligkeit haben, die dann bei Ghost in the Shell ist. Ich fand das ja auch mal ein bisschen lachhaft bei Ghost in the Shell, dem Anime, wie da über Philosophie geredet wird. Also wird ja wirklich sich so straight ins Face einfach erzählt. So, was ist der Körper? Was ist der? So, ne, jetzt bin ich aufgetaucht und keine Ahnung was. Aber das fehlt krass hier in dem Spiel, ne? Also, dass ich wirklich auch nicht nur Leute, die Welt gar nicht vielleicht richtig verstehen, ne? Also wie diese Lowlifes irgendwie hier folgen, sondern dass wir auch so eine philosophische Ebene nochmal drüber gehen, dass es natürlich auch in der Welt Leute geben muss, die sich darüber Gedanken machen, ne? Ich mag das eigentlich ganz gerne, wenn in, da haben wir gesprochen bei dieser Serie I May Destroy You, wo es um Übergriffigkeit, Consent, Sexualität und auch Vergewaltigung geht. Und da hatte ich so das Gefühl, die Charaktere kennen die Diskurse selber. Also die wissen selber schon viel darüber und trotzdem trifft es sie nochmal anders, wenn es ihnen natürlich selber zustößt. Und diese Ebene fehlt halt hier einfach so ein bisschen. Ich sage nicht, dass sich alle immer hinsetzen müssen, eben alle 5 Stunden und sagen müssen, so Leute, Transhumanismus, was ist das eigentlich? Aber irgendwie so ein bisschen so ein Gefühl, dass Leute unterschiedliche Meinungen auch haben zu der Welt, in der sie leben und deswegen an anderen Stellen rauskommen. Plus Themen, die im Cyberpunk, dem Cyberpunk ja auch angekreidet werden, ne? Wie so ein starker anti-asiatischer Rassismus zum Beispiel, weil natürlich in den 80ern auch schon diese Vision war davon, dass die übernehmen die Welt und irgendwann werden wir alle Chinesisch sprechen und so weiter. Das ist natürlich hier auch noch so drin, ne? Also du hast schon gesagt, die Gruppen sind so ethnisch gezeichnet, Florian, also es gibt dann diesen Familienclan, der unsterblich werden will und es sind halt so typische japanische Samurai-Ehre-Leute eigentlich so ein bisschen. Also man denkt eigentlich, die Audiospuren von Ghost of Tsushima sind hier jetzt eigentlich wieder eingespielt worden, so. Da ist wenig so richtig dazwischen irgendwie so, ne? Also da ist wenig, das Spiel nimmt sich keinen Raum für Zwischentöne, für Fragen und so. Und woran ich nochmal denken musste, ist Cowboy Bebop. Das ist eine meiner Lieblingsserien. Klar, da geht's um Weltraumreisen auch. Aber das hat sehr cool das vermischt, finde ich, so mit so Jazz und analogem Kram und dann aber auch wieder Digitalität, Cyberspace. Verschiedene Kulturen mischen sich zusammen. Aber es hatte so sehr viel Raum zum Atmen. Und Cyberpunk ist ein Spiel, bei dem du diesen Raum aktiv nehmen musst, indem du auf Spotify Jazz anmachst und dann mal so ein paar Nebenquests machst und dich so ein bisschen treiben lässt. Aber genau, ich finde, irgendwie ist der Raum nicht so richtig einfach da in diesem Spiel. Habt ihr noch was sonst zu sagen zu Cyberpunk 2077?
Ich denke, dass wir, um nochmal auf diese Frage von Stefan zurückzukommen, weil dass ich denke, dass man sich auch klar werden muss, man braucht wieder Utopien. Also es ist ja wirklich schlecht bestellt, wenn man so links und rechts schaut. Also in der ganzen Welt gibt es unzählige Probleme. Wie soll denn so eine Gesellschaft aussehen? Man muss ja nicht unbedingt eine Dystopie machen, wenn man sowas wie jetzt halt Cyberpunk darstellt, so eine Night City. Aber macht doch eine Utopie. Also zeigt doch, wie ihr euch das vorstellt, wie es funktionieren könnte. Und wenn man das aber komplett ausklammert, jede Art von dieser Diskussion, wie du schon sagst, Christian, dann hat das halt keine Substanz. Also, dann ist das halt nur, ja, was eigentlich? Also, halt ein Produkt. So. Und da ist es einfach, deswegen reite ich da so drauf rum. Das haben Videospiele auch gar nicht verdient, weil die halt so viel mehr können, wenn man wenn man sich Spiele wie Frostpunk anguckt zum Beispiel, da wird halt mit einer viel einfacheren Mechanik viel mehr begriffen, viel mehr gespiegelt, die Gegenwart ein bisschen porträtiert. Das ist einfach in diesem, um da nochmal so ein paar Zahlen zu nennen und so ein Gefühl für diese Größenordnung zu kriegen, was das eigentlich für die Videospielbranche bedeutet, weil wir ja doch recht schnell dazu übergegangen sind, wie du am Anfang meintest, Christian, so ja, es ist jetzt halt einen Monat später, aber das ist alles rum. Das hat, glaube ich, 350 Millionen Euro gekostet in der Produktion. Um da einen Vergleich zu haben, Avatar hat 450, glaube ich, gekostet. Kann sein, dass das geringfügig abweicht. Aber das ist schon enorm viel Geld. Und das hatte enorm viel Raum in der Vorbesprechung, damit das jetzt das ist. 240
Avatar, das hätte mich jetzt gewundert, wenn es einen Film gibt, der über 430.
240, okay, keine Ahnung, was ich da gelesen habe. Tatsächlich, 240, nicht 400. Okay, es ist jedenfalls enorm viel Geld, das ist mein Punkt. Und enorm viel Zeit in die Vorbereitung geflossen. Die Nachbereitung, dass die jetzt nicht stattfindet und wir nicht irgendwie zu so einem Beschluss kommen, weil das ist ja auch immer in Kunst so, dass man aushandelt, ja, was ist eigentlich von Wert und was ist vielleicht nicht von Wert, dass das jetzt gar nicht stattfindet, das ist eigentlich das größte Problem, glaube ich.
Auch mal selten, dass keiner, patchen
sie alles
dass keiner
rein. Direkt wieder ein. Patchen sie alles rein. Ich denke, das Spiel hat noch großes Potenzial. Ich würde mir wünschen, dass sie das noch viel patchen und Sachen noch hinzufügen. Vielleicht kriegen sie noch ein paar von diesen Clans besser abgebildet. Mich hätten die Mox sehr interessiert. Das sind die Sexworker quasi, die sich so ein bisschen selber wie Puppen irgendwie augmentieren. Übrigens viele Sachen, die nicht drin sind. Man kann sich selber irgendwie gar nicht verändern im Spiel, ne? Also man kann keine neue Frisur machen, aber auch keine Chrombeine oder irgendwas. Ich denke mal, man könnte gameplaymäßig ein bisschen was noch reinpatchen und sowas, dass es ein bisschen spaßiger wird, weil es tatsächlich an allen, also man kann das Spiel eigentlich nicht spielen, außer immer an irgendeiner Stelle zu denken, das ist irgendwie doof. Ja. Also ja, egal, genau. Was es ist, egal auf was man sich fokussiert, selbst wenn man sagt, man macht nur die Nebenquests, dann denkt man ja, die sind irgendwie viel zu leicht und nicht so geil einfach, aber sehen halt ganz schön aus, so, da muss man immer wieder darauf so sich fokussieren, aber ich denke auch, also ich würde hoffen, dass sie das jetzt nicht alles scrappen und sagen, so, wir machen jetzt Cyberpunk 2 und da wird das alles besser, sondern das irgendwie noch lange supporten und gucken, ob sie noch besser machen, aber ich denke auch, hier wurde viel Potenzial verschenkt, deswegen fand ich es cool, dass wir da so lange drüber reden konnten. Stefan, muss man Cyberpunk 2077 gespielt haben?
Nein, lieber lesen. Ich habe noch ein paar Literaturtipps dabei, die mir jetzt so, habe ich mir nebenbei mal aufgeschrieben. Darf ich direkt loswerden oder?
Na klaro.
Ja, dann schieße ich mal los. Also wenn man so ein bisschen noch Bock hat, auf jetzt innerlich da tiefer einzusteigen, auch die vielleicht mal philosophischen Themen und auch andere Sachen da mehr einzusteigen, dann kann ich zwei Bücher empfehlen. Erstmal Janina Loh, das hast du ja auch, glaube ich, vorliegen, Christian, das Trans- und Posthumanismus. Mhm. Super Sache, super lesbar. Natürlich nicht immer leicht, aber ich meine, da kann man dann, glaube ich, auch mal durch. Und Jiré Guzen, das ist eine Wissenschaftlerin, Medienwissenschaftlerin, die hat über Cyberpunk promoviert. Und das Buch kann ich auch sehr empfehlen. Da erfährt man erstmal viel über Sci-Fi und die New Wave an sich, aber auch, wie sie Cyberpunk deutet. Das ist eine sehr eigene Deutung, finde ich sehr interessant, weil sie sagt, dass innerhalb von Cyberpunk, der Literatur, gewisse Medientheorien vorweggenommen werden. Dass es nämlich eigentlich eher darum geht, wie die Leute mit den Medien umgehen und nicht, was inhaltlich übermittelt wird. Das ist, glaube ich, eine Medientheorie von McLuhan. Ich bin kein Medienwissenschaftler, aber ich finde das Buch auf jeden Fall total gut lesbar, interessant, wenn man sich für Cyberpunk interessiert.
Wie heißt das
Buch? Es heißt, also es hat Cyberpunk im Titel, das findet man ganz leicht. Kannst du vielleicht verlinken, ich habe es gerade den Titel nicht vorliegen.
Und sie heißt?
Jiré Guzen, J-I-R-E-G-Ö-Z-E-N.
Ja.
Kann ich sehr empfehlen. Und ja, wenn man Bock hat auf Cyberpunk und Sci-Fi, die super funktioniert, wenn man das Spiel gut findet oder eben noch mehr und sich noch und quasi angeflafft wurde, kann man sich auf jeden Fall die Kurzgeschichte von Hallen Ellison durchlesen. Die gibt's frei verfügbar im Internet und auch auf YouTube von ihm selbst gelesen. Totaler Wahnsinn, total interessanter Typ. Die heißt I Have No Mouth and I Must Scream. Ist gar nicht lang, kann man sich in 40 Minuten anhören oder durchlesen. Ich habe es nebenbei mitgelesen. Super creepy Geschichte, wo auch sehr interessante Themen verhandelt werden, nämlich was ist der Mensch? Und da kommt man dann zu einer eigentlich überraschenden Erkenntnis. Und die Kurzgeschichtensammlung von William Gibson ist immer noch über alle Zweifel erhaben. Ist auch leichter lesbar als Neuromancer, weil es ja eben Kurzgeschichten sind und man da viele verschiedene Einflüsse hat. Burning Chrome, da ist auch Johnny Mnemonic drin. Das ist die Geschichte, die auch verfilmt wurde. Super schönes Buch. Und ja, teilweise echt rührend, wenn man an die Geschichte Fragments of a Hologram Rose denkt. Die ist 7 Seiten lang, perfekter Einstieg in den Cyberpunk. Das wäre es jetzt von mir.
Ja, ich habe auch noch ein paar Literaturtipps.
Erstmal musst du sagen, ob man Cyberpunk 2077 gespielt haben muss.
Ich bin mir nicht sicher, ob überhaupt. Also jetzt in dem Zustand rein technisch gesehen sowieso nicht. bezweifle, dass das irgendwann besser wird. Ich denke nicht. Nee. Ich denke nicht, dass man das gespielt haben muss. Was man stattdessen lieber machen könnte, ist zum Beispiel, wie Stefan schon gesagt hat, lesen. Und da habe ich auch ein paar Tipps. Einerseits von Cory Doctorow, der schreibt auch so Kurzgeschichten. Wie man einen Toaster hackt, ist auf Deutsch draußen. Dann gibt es auch einen anderen Journalisten, der heißt Mark O'Connell, hat sich auch mit Transhumanisten unterhalten und lässt sie da ganz umfangreich zu Wort kommen. Und der hat jetzt auch 2020 ein neues Buch geschrieben. Da geht es um die Apokalypse und wie wir eigentlich mit diesem Bedrohungsszenario umgehen, beziehungsweise wie die Gesellschaft sich in den verschiedenen Bereichen dazu verhält. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und wenn man lieber Videospiele spielen möchte, dann...
Da habe ich nicht zugehört jetzt, ganz kurz, sorry, damit ich... Was, wie hieß der?
Mark O'Connell, oder wen meintest du, den Cory Doctorow?
Ja.
Mark O'Connell, genau. Der hat einerseits dieses Interviewbuch geführt mit Transhumanisten und lässt die umfangreich zu Wort kommen und hat jetzt halt ein Apokalypse-Buch gemacht. Also da geht es darum, wie die Gesellschaft sich zur Apokalypse verhält, wie laufen die Vorbereitungen und sieht man vielleicht in den unterschiedlichen Klassen unterschiedliche Tendenzen. Das lohnt sich auch sehr. Ist, glaube ich, nur auf Englisch erschienen bis jetzt. Ja, und wenn ich dann noch die Videospielempfehlung machen kann, ist das Frostpunk. Ist natürlich schon länger draußen, denke aber, das ist eins der aktuellsten Spiele, die man so mal gespielt haben sollte.
Ja. Da würde ich noch mit Red Strings Club anschließen. Fand ich eine super kurzweilige Cyberpunk-Geschichte. Kennst du das, Florian?
Ich habe es leider nicht selber gespielt, aber es ist auf meiner Liste.
Gibt's für PC und Switch, meine ich. Mhm. Fand ich super schön. Es dauert so, ich glaube, 4 Stunden. Und das Spiel hat tatsächlich mehrere Pfade. Also da kann man sich wirklich mal, was Entscheidungen geht, austoben. Jetzt ist es nicht super groß, aber ich fand es auf jeden Fall eine total rührende Cyberpunk-Geschichte.
Ja, das ist interessant, dass du sagst, mehrere Pfade, weil für mich natürlich die große Frage, die auch noch am Ende halt steht, ist so ein Spiel, was CD Projekt Red suggeriert hat, eigentlich möglich, ne? Also so eine riesige Open World, die super aussieht, mit ganz vielen verschiedenen Pfaden und so weiter. Die haben jetzt 8 Jahre oder was daran programmiert oder vielleicht auch ein bisschen kürzer, weil es erst nur den Teaser gab und so weiter, ne? Aber wahrscheinlich denke ich, ich habe vom Jahr des Geschwürs auch gesprochen, in unserem Jahresabschluss-Podcast.
Gesehen, ja.
Eventuell müssen wir uns verabschieden von der Idee erstmal, dass solche Spiele überhaupt möglich sind, ne? Also Spiele, die überhaupt so eine hohe visuelle und aufwendige narrative Qualität haben, über irgendwie 70 Stunden gibt's natürlich. Also Last of Us 2 muss man sagen, ja, das ist schon super aufwendig so, aber das sind auch die Studios, die natürlich am allerkrassesten crunchen, ne? CD Projekt Red natürlich allen voran, haben wir jetzt auch gar nicht nochmal so stark drüber gesprochen, aber das kam ja dann auch nochmal raus und so weiter, ne? Also, und dann das alles, und je mehr die Technik auch voranschreitet, muss es ja auch immer geiler aussehen. Also es wird ja wirklich immer schwieriger, sowas zu machen, ne? Weil es dann auch irgendwann visuell nicht mehr interessant ist. Vielleicht muss man dann sagen, ja, ihr könnt verschiedene Ausgänge der Stories haben, aber dann ist das halt einfach nicht mehr vertont oder sowas, dann sind das halt nur noch Textboxen. Vielleicht muss man doch irgendwann mal wieder dann zurückgehen. Oder ich glaube, die fangen natürlich auch an, in ganz vielen Departments ganz viele Sachen zu entwickeln gleichzeitig und fangen dann an, halt Sachen zu scrappen, ne? Weil es ja in der Videospielentwicklung so, die müssen ja alle schon mal was zu tun haben. Du kannst ja nicht erst nur die Story schreiben und dann ein Jahr später fangen die Leute an, was zu programmieren, sondern das geht ja dann schon mal los. Und da merkt man halt hier viele Sachen so, okay, fliegende Autos haben sie programmiert, gut, kann man nicht selber fliegen, vielleicht kommt das noch oder sowas, ne? Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das in diesem Fall möglich ist. Wir sehen das in den David Cage-Spielen manchmal. Da gibt es sehr viele Entscheidungsfreiheiten und sowas. So, die sehen auch aufwendig aus, aber es ist immer in den gleichen Orten irgendwie so ein bisschen. Ne? Und dann ist das Kapitel auch abgeschlossen und so weiter. Ich glaube, vielmehr wird da, glaube ich, in der Form nicht möglich sein. Oder man muss dann doch lange noch mal drüber gehen und vielleicht kriegt man irgendwann noch so eine Definitive Edition. Ich denke, gespielt haben aus Interesse, auf jeden Fall, wenn man einen PC hat und irgendwie die Möglichkeit zu haben, mal zu schauen, wie die damit umgehen, fände ich interessant. Wenn man sich aber das erwartet, was sie versprochen haben, dann kriegt man das auf jeden Fall nicht. Wenn man sich nur so einen ganz spaßigen Open-World-Shooter erwartet, kriegt man das leider auch nicht, weil dafür ganz viel Gameplay-Sachen einfach haken und so weiter. Wenn man sich nur so Architektur anschauen will, dann ist es halt ganz interessant. Aber die Handlung fand ich wirklich sehr dürftig und man staunt eigentlich nur über den Aufwand, der da am Ende betrieben wurde. Aber meine Empfehlung wäre, wenn ihr darauf Bock habt und nicht hummeln im Hintern, weil dann habt ihr es ja sowieso schon gespielt, warten, 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 ja warten oder 2 Jahre warten, dann ist vielleicht wenigstens so das Gameplay irgendwie spaßiger oder sowas, ne, wenn dann noch neue Sachen dazukommen. Genau. So, jetzt Spur kaputt nochmal aufnehmen. Nein, jetzt sind wir durch mit dieser zweiten Aufnahme. Ich glaube, wir haben fast alles irgendwie untergebracht, was wir schon auch vorher angesprochen haben. Ich kann auch sagen, dass ich von Ursula K. Le Guin gerade The Left Hand of Darkness lese. Das ist jetzt der positive Effekt, den nicht mehr spielen auf mein Leben hat. Ich lese jetzt mehr. Das geht darum, um einen Gesandten der Menschheit, der auf einem Eisplaneten quasi ankommt und versuchen muss, die an die menschliche Zivilisation anzugliedern, ja, also denen zu sagen, so, ihr habt ja nicht Bock, in dieses große Commonwealth irgendwie international reinzukommen, und er ist die einzige Person da und hat so eine anthropologische Komponente, dass er halt erstmal versucht rauszufinden, wie ticken die eigentlich, und was bei denen halt besonders ist, im Gegensatz zu allen anderen Menschenwelten, wie das in dem Universum ist, ist, dass die kein vordefiniertes Geschlecht haben, die Leute, also mit dem sie quasi so leben, sondern auch die Geschlechtsorgane immer nur in quasi der Paarungszeit, die so einmal im Monat hat, dass jeder irgendwie so ein paar Tage kommen, die erst raus, und dann entscheidet sich erst dann, ob jemand Mann oder Frau wird, obwohl es dafür auch, glaube ich, keine richtigen Wörter gibt in dieser Kultur quasi, und so kann man eben, kann zum Beispiel jeder schwanger werden und jede. Und das ist ganz interessant. Es ist ein bisschen sehr so Fantasy-mäßig, dass es dann doch nochmal eine Reise gibt und dies und das. Und ich bin noch nicht ganz sicher, worauf es am Ende hinausläuft. Aber man merkt schon, dass sich so, dass sich das Spiel irgendwann, also es ist aus einer Sicht geschrieben eigentlich, aber auf einmal auch aus einer anderen Sicht. Und ich frage mich, was es noch zur Identität erzählt. Aber ich empfehle das hier trotzdem, sich das mal anzuschauen, weil das interessant mit Gender-Fragen auf jeden Fall umgeht. Ich weiß nicht, wie eine Translesart zum Beispiel in den letzten 30 Jahren zu diesem Buch aussah, ne, oder in den letzten 50, aus den 70ern, ob das vielleicht auch sehr kritisiert wird oder sowas, habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber dieses ganze Thema Sexualität wird ja auch wirklich kaum, und auch sexuelle Identität kaum verhandelt bei Cyberpunk, und das hätte man natürlich auch machen können, und ich finde, wie es hier gemacht wird, ist auf jeden Fall schon mal interessant.
Ja, Christian, dann bist du herzlich willkommen in unserer zweiten Staffel, da mit uns mal drüber zu quatschen. Das wird nämlich, um nicht zu viel verraten, doch ein Themenschwerpunkt, die angesprochenen Sachen. Bist du, ja, können wir auf jeden Fall nochmal drüber reden, wenn du möchtest.
Ja, gerne. Hoffentlich habe ich es dann nicht schon wieder vergessen, aber lese ich
nochmal. Dann musst du es nochmal lesen.
Ja, machen wir so. Und dann euch vielen Dank, dass ihr mit mir zweimal so lange über Cyberpunk 2077 gesprochen habt.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Es hat wieder reingegrätscht. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut, und ja, auf bald, würde ich sagen.
Genau. Man findet Sprawl Radio und praktisch theoretisch natürlich in der Podcast-App eurer Wahl, die beiden Podcasts von Stefan und SS Akimbo, den YouTube-Kanal von Florian, könnt ihr auch abonnieren. Und mal schauen, ob es dann noch ein Cyberpunk-Video gibt, aber sonst gibt es dann noch viele andere. Und wir hören uns hier wieder in der nächsten Woche und sprechen höchstwahrscheinlich über One Night in Miami, den Amazon-Film. Der kommt, glaube ich, diesen Freitag raus oder sowas. Also könnt ihr schon mal vorher euch anschauen, bevor die Folge kommt. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Spielen. Tschüss. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ihr könnt mich jederzeit erreichen unter katzpodcast@yahoo.com oder auf Twitter @cr_eichler. Der Podcast ist auf Instagram. Wir haben auch eine Facebook-Seite, auf die ich nie poste, und auf Twitter gibt es uns natürlich auch, also viele Möglichkeiten, uns zu schreiben oder mir zu schreiben. Ich lese das alles. An dieser Stelle danke ich wie immer allen Leuten, die Katz erst möglich machen. Das sind einmal unsere Studio-BossInnen Grace Berlin, David Bockhorn, Joshua Franz, Stefan Kiske, Georg Kraus, Josephine Joe March, Tom Simmert und Christian Wefers, und unsere weiteren ProduzentInnen: Jens Bahr, Björn Becher, Marcel Beermann, Hubert Diniak, Peter Bötsch, Tobias Breitwieser, Theodor Brotmann, Finn-Ole Klausen, Nikolas Dietz, Heiko Dörr, Jon Eden, Stefan Eliport, Sarah Eliport, Arne Leonardo, Elisabeth Fulda, Timo Gerdau, Jörg Giese, Max Gilbert, Jonas Helmerich, Leon Herrmann, Jonathan Hilgenfeld, André Holstein, Jakob Jockers, Daniel Jürgens, Michael Kanzier, Christian Kaufmann, Ralf Kienzler, Boris Klemkow, Sven Kundler, Thomas Kustermann, Martin Leistner, Sebo McPowers, Mirko Mushoff, Matthias Nauhaus, Marco Naujoks, Alfred Neumann, Nikolai Puk, Simon Popp, Philipp R., Alexander Sadlow, Michael Schill, Gerrit Schlaf, Martin Schober, Dirk Scheweck, Andreas Siegmann, Louis Sir Axelot, Malte Springer, Eik Stankiewicz, Marius Stein, Valentin Tischer, Michael Obanovic, Tobias Walter, David Wieching, Florian Wittenbecher, Florian Zeppenfeld, Christoph Zollner, Falk Schiedschmann und meiner Oma. Danke und bis zum nächsten Mal.